Honigdachs, der Bitcoin-Podcast aus Leipzig.
Herzlich willkommen zum Honigdachs, Folge 115, und ohne langes Gerede steigen wir heute direkt ein, denn wir haben hier A, eine volle Liste an Themen und ein buntes Set an Gästen und Gesprächspartnern, und deswegen begrüße ich einfach der Reihe weg hier, wie ich sie auf dem Bildschirm sehe. Ganz links sehe ich Jonas Nick. Hallo Jonas, schön, dass du mal wieder dabei bist.
Hallo zusammen, ja, schön hier zu sein.
Dann sehe ich ganz verschwommen und gemütlich auf der Couch sitzen Stefan. Hallo Stefan in die Ferne.
Hallo Friedemann, hallo Jonas.
Und hallo, wer kommt noch?
Zugeschaltet auch ist uns Merch mal wieder. Merch, hallo. Oh, jetzt hören wir dich gar nicht.
Ich höre dich nicht.
Ja, ich habe mein Mikrofon ausgemacht. Servus.
Ist ein guter Start. So, und Punkte gibt's, wer errät, welches Thema wir mit dieser Auswahl an Gesprächspartnern hier besprechen. Und wenn ihr jetzt richtig geraten habt, dann wisst ihr, es geht um das Thema Quantenkryptographie, den Q-Day, den, wie wir es im Pad getauft haben, den Quantengipfel. Und ich glaube, das ist auch ein ziemlich guter Titel, denn wir werden auf jeden Fall zu Quantensprüngen kommen. Nur wissen wir nicht, ob es die metaphorischen sind, die besonders große Wissenserkenntnisse beinhalten oder eher die literarische Bezeichnung, was eher kleine Sprünge sind. Aber wir hatten es schon angekündigt. Stefan, du hast dich so ein bisschen in das Thema Quanten vertieft, hast gesagt, wir müssen das auf die Agenda heben, weil das hart diskutiert wird, weil das ein großes Thema ist. Mich hat das damals so ein bisschen abgeholt, wo ich dachte, ja, über Quantencomputer und alles höre ich im selben Zusammenhang mit Flugtaxis und mit Kernfusion und Besiedlung des Mars. Das ist so ein bisschen auch das, was man in Science-Fiction-Büchern liest, ne? Da Quantencomputer ist dann super gekühlt auf dem Mond, in der Kuppel irgendwie drunter, steuert da alles. Aber ich habe dann auch angefangen, mich so ein bisschen reinzuarbeiten in das Thema, und offensichtlich gibt es da Grund, sich Sorgen zu machen. Es gibt so Hardware-Wallets, die werben schon damit, quantensicher zu sein. Es gibt die Diskussion darum, ob die aktuelle Kursentwicklung bei Bitcoin sich auf das ganze Quantenthema zurückführen lässt, und es wird wild diskutiert. Und ich habe schon so einen schönen Tweet gefunden, den ich als Einstieg gerne benutzen würde. Nakimod, keine Ahnung, wer das ist, hat geschrieben: Wenn Quantencomputer schon auf der Dev-Agenda sind, ist es keine Bedrohung mehr. Update, 10 Jahre Zeit auf eine neue Adresse zu senden. Gut ist, alle Lost Bitcoin sind dann halt definitiv Lost. Dafür alle anderen safe, es herrscht Klarheit. Alle happy. Hey, okay. Das klingt doch nach einer super Lösung, wo ich denke, vielleicht so Devs und Leute, die sich mit der Thematik besser auskennen, und ich gucke in eure Richtung, Merch und Jonas, vielleicht sollten wir da noch mal ein bisschen drüber sprechen, denn ich vermute, ihr habt da so ein bisschen eine andere Meinung. Aber wir steigen noch mal ein. Warum beschäftigt ihr euch mit dem Thema? Vielleicht könnt ihr noch mal ganz kurz sagen, was eure aktuelle Profession ist. Ich weiß, Jonas, du hast ein Paper geschrieben, Merch, du bist so im Core-Dev-Bereich mehr aktiv. Vielleicht Merch, fang du doch mal kurz an. Warum beschäftigst du dich mit dem Thema Quantenkryptographie?
Ja, also ich beschäftige mich eigentlich gar nicht so viel mit dem Thema Quantenkryptographie, aber ich bin seit 2 Jahren ein BIP-Editor. Also ich lese quasi alle die Bitcoin Improvement Proposals, die durch das Repository kommen. Und insofern sehe ich alles, was so vor sich geht. Ich versuche auch die Mailinglist ab und zu abzugreifen. Und ich habe hier in Kalifornien das Localhost Research, eine neue Non-Profit hier, mitgegründet vor ja, fast anderthalb Jahren jetzt. Und wir haben teilgenommen an dem Quantum Summit in Presidio. Also Presidio Bitcoin ist hier auch in San Francisco ein Bitcoin Workspace und die organisieren häufiger Events. Die hatten eine Zweitageskonferenz über Quantum, ich würde sagen Juni letztes Jahr oder so, Mitte letzten Jahres. Und da sind wir natürlich, dadurch, dass wir im Dunstkreis von San Francisco sind, haben wir da auch teilgenommen. Also ich krieg's halt mit, weil ich Optech mache jede Woche. Wir nehmen dienstags die Optech-Recap auf, wo wir über Entwicklernachrichten sprechen. Und ja, ich krieg die Proposals mit, die News mit und war auf diesem Quanten-Summit.
Und ich würde noch zu Merch noch was ergänzen, was ich auch besonders spannend daran finde, dass du, warum ich dich unbedingt dabei haben wollte, ist, du hast ja jetzt gerade vor kurzem BIP3 geschrieben und durchgebracht. Oder ist es jetzt angenommen, würde ich sagen, oder? Oder wie ist der Status davon?
Ja, genau. Also das war auch ein etwa anderthalb, zwei Jahresprozess. Ja, ich habe das rund um die Zeit angefangen, als ich ein BIP-Editor wurde. Das wurde dann veröffentlicht im Februar letzten Jahres, aber dann hat es nochmal 11 Monate gedauert, bis es auch aktiviert wurde. Inzwischen ist BIP3 deployed, also per BIP3, dem neuen BIP-Process, haben wir jetzt nur noch 4 Statusse, nämlich Draft, Complete, Deployed und Closed. Und BIP3 ist derzeit deployed. Das ist der aktive BIP-Process. Das heißt, wir haben ein paar Änderungen, wie wir versuchen, den Workflow von BIPs zu gestalten. Also was wir von unseren Autoren erwarten, was die Editoren beitragen. Und wir haben ein bisschen entschlackt an Statusen. Wir hatten 9 Statusse vorher, was vielleicht ein bisschen unnötig war. Und jetzt haben wir nur noch 4. Und auch sonst einfach so ein bisschen, der alte Prozess war 2016 geschrieben worden und dementsprechend war es gut, einfach mal ein bisschen anzupassen, was wir heute von dem BIP-Prozess brauchen. Und ja, das ist endlich aktiv seit Januar oder Februar, ich weiß nicht mehr genau.
Genau, also weil bei dieser ganzen Quantensache gibt's ja, ist ja eine Sache ist der technische Aspekt und wie das überhaupt funktionieren kann. Oder die andere Sache ist, wir müssen uns alle ja auf irgendwas einigen. Und ich glaube, da gibt es kaum jemanden, der sich so gut damit auskennt, wie so ein Prozess aussehen könnte, wie wir aus so einer Einigung kommen könnten als dich, Merch. Deswegen war es mir so wichtig, dass du dabei bist und ich bin sehr dankbar, dass du hier bist. Und jetzt zu Jonas, denn der kennt sich wirklich mit der Materie aus.
Ja, also ich beschäftige mich sozusagen in der Intersection zwischen Bitcoin und Kryptographie im weiteren Sinne. Wie kann man Kryptographie nutzen, um Bitcoin effizienter zu machen, vielleicht die Privatsphäre zu verbessern, aber auch um die Risiken zu minimieren. Und da fällt der womögliche Quantenangriff in einer möglichen Zukunft darunter. Denn natürlich, wir wollen Bitcoin sicher machen gegen maximal starke Angreifer, die Ressourcen haben, wie jetzt Nationalstaaten oder solche. Deshalb müssen wir schauen, wie können wir diese Risiken, die durch solche Angreifer kommen, wie können wir die minimieren? Und eines dieser möglichen Risiken wäre halt, dass plötzlich ein Quantencomputer gebaut wird, ob das jetzt von einer Privatfirma ist oder eben von einem Nationalstaat, wie auch immer. Wir wollen, dass unsere Bitcoin sicher sind, auch in diesem Fall, auch wenn die Chance gering ist. Und auch wenn es erst in 10 Jahren, 15 Jahren, 20 Jahren passiert, müssen wir jetzt halt eben schauen, wie kommen wir dahin? Auch weil ich nicht so optimistisch bin, wie der Tweet, den du gerade vorgelesen hast, Friedemann. Weil leider ist es nicht so, dass man einfach nur eine kleine Änderung macht und plötzlich ist Bitcoin sicher gegenüber Quantencomputer, sondern da muss mehr passieren. Wahrscheinlich wird es sogar so sein, dass Bitcoin in dem Falle, dass ein Quantencomputer existiert, auf eine gewisse Art und Weise anders funktionieren wird als heute, sodass das nicht nur eine technische Änderung ist, die irgendwo in ganz tief in Bitcoin irgendwo passiert, sondern der User wird das vermutlich auf die ein oder andere Weise merken.
Ich habe das auch, als Stefan und ich uns darüber unterhalten haben, war mein Fazit so ein bisschen, das Allerbeste wäre, wenn dieser Q-Day, der Tag, wo die Quantencomputer stark genug sind, um die bestehende asymmetrische Verschlüsselung zu knacken, wenn der eigentlich nicht käme.
Ja.
Also es bringt, eigentlich ist das, so wie ich es verstanden habe, eigentlich bringen Quantencomputer keine Vorteile für Bitcoin. Man muss sich nur damit auseinandersetzen, wie es das bestehende Bitcoin gefährden könnte. Aber kann man das so sagen eigentlich?
Also es gibt so paar, es wird vielleicht zu tief gehen, aber sozusagen die ganze Quanten, zumindest aus theoretischer Sicht, gibt's auch diese alte Idee von Quantum Money. Wenn das funktioniert, wenn jeder einen Quantum Computer in seinem Smartphone hätte, bräuchten wir keine Blockchain mehr, weil man den Quantenstate nicht, den Quantenzustand nicht klonen kann. Das ist so eine alte Idee, da bräuchten wir auch kein Bitcoin mehr. Ob das praktisch ist, weiß ich nicht. Aber mir ist ansonsten sozusagen kein Anwendungsfall für einen Quantencomputer bekannt, der wirklich Bitcoin besser machen würde, sondern wir denken eigentlich immer nur darüber nach, wie können Quantencomputer Bitcoin angreifen.
Und dazu muss man ja vielleicht auch mal sagen, also das ist ja auch eine Diskussion, die ich selber zum Beispiel auch vor 3 Jahren nicht geführt hätte. Also warum sitzen wir heute hier? Weil bis vor ein paar Jahren waren ja auch die meisten Bitcoiner zumindest der Meinung so, naja, das wird ja eh nie kommen. Das ist ja alles FAT und das ist Unsinn und diese Dinger werden nie passieren. Aber es gibt halt inzwischen so ein paar Anzeichen von Leuten, die sich damit sehr viel beschäftigen, zum Beispiel NSA, die halt sagen, naja, das wird kommen. Ja? Oder es ist zumindest sehr wahrscheinlich, dass es kommt. Ich habe gerade irgendwie vor ein paar Tagen ein Interview gehört mit einem der Erfinder des Quantencomputings, Peter Zoller, ich weiß gar nicht, ist so ein Physiker, glaube ich, der das halt so dieses Konzept mit erfunden hat in den 70er, 80er Jahren. Und der hat gesagt, inzwischen weiß man halt, es gibt im Wesentlichen 2 Möglichkeiten. Entweder kann man die Dinger einfach skalieren und einfach, die kann man einfach bauen, ja. Oder wir lernen irgendwas darüber, was wir jetzt noch nicht wissen, wie Physik funktioniert. So, dass es irgendeine Grenze gibt. Das kann passieren, ja. Aber das wissen wir nicht, dass das passieren müsste. Also nach allem, was wir bis jetzt wissen, kann man die Dinge einfach irgendwann bauen. Die werden einfach immer besser werden. Und das hat sich irgendwie schon geändert, glaube ich. Da hat sich schon so ein bisschen Eindruck geändert, den die Community hat oder den viele Leute haben. Also nicht nur in Bitcoin, aber auch in Bitcoin. Leider hört man immer noch in Bitcoin ganz viele Leute, die immer noch sagen so, ja, das ist doch Quatsch. Lass uns das ignorieren. So. Und ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen eine schwache Antwort, die dann halt auch von anderen Leuten auf der anderen Seite aufgegriffen wird, die dann halt sagen, Bitcoin ist ja überhaupt nicht sicher. Und darum geht's vielleicht hier, so diese Balance zu finden, so was kann man denn machen? Also man muss vielleicht nicht in Panik verfallen, aber man sollte vielleicht einen Plan haben.
Ja, also ich würde dem auf jeden Fall zustimmen, was du gerade gesagt hast, dass sozusagen in den letzten Jahren sich die Sicht deutlich verändert hat von der Bitcoin-Community, auch von, ich sag mal, Investoren. Und ich glaube schon auch aus einem guten Grund, weil es gibt in der Quantum-Szene natürlich auch Hype ohne Ende. Da wird viel investiert. Da gibt es Startups, die einfach Anreiz haben, natürlich ihre Sachen zu hypen. Aber wenn man nüchtern drauf guckt, gibt es schon Sachen, die darauf hinweisen, okay, es gibt tatsächlich Fortschritt in diesem Feld. Und dann ist die Frage, wie schnell kommt der Fortschritt? Gibt es da tatsächlich irgendwann ein Limit? Das kann sein. Aber wie gesagt, in Bitcoin, wir wollen ja sicher sein, auch in diesem Fall, dass sowas passiert, auch wenn es eine relativ geringe Wahrscheinlichkeit hat, ob es jetzt 10% sind, wie auch immer. Wir müssen uns darum kümmern, dass auch in diesem Fall Bitcoin sicher ist, weil andernfalls, wir haben jetzt noch nicht darüber gesprochen, was der Quantencomputer eigentlich machen kann, aber es wäre eine Katastrophe und das wollen wir natürlich vermeiden.
Merch, du wolltest eben noch was sagen.
Ja, ich habe da ein bisschen einen Spagat vor jetzt. Einerseits hören wir eben seit 30 Jahren, dass Quantum irgendwann kommt und Leute sind sehr begeistert, es wird viel Geld investiert und sehr lange hat sich sehr wenig getan. Aber jetzt haben eben doch mehrere Personen, die vorher auch Skeptiker waren, ihre Assessments geändert und gesagt, ja, hier ist was, hier kommt was. Aber andererseits, was wir bisher erfahren haben, was öffentlich ist, was Quantencomputer bisher erreicht haben, deutet auch darauf hin, dass wir super früh dran sind. Also, um es noch einmal klar zu machen, ich bin kein Physiker, ich bin kein Quantenexperte, ich höre halt nur so, was in meinem Dunstkreis rumfliegt. Die besten Errungenschaften, die Quantencomputer bisher erreicht haben, es gibt jetzt ein physikalisches Qubit, aber keiner weiß, wie man 2 von denen miteinander reden lassen kann. Und man bräuchte mehrere 100.000 von denen, um zum Beispiel einen Schlüssel anzugreifen. Die ganze Geschichte passiert natürlich in der Nähe von dem absoluten Gefrierpunkt. Das heißt, diese Dinger so zu bauen, dass sie miteinander reden, aber dann auch noch super gekühlt sind und alles in einem Raum passt und so weiter. das ist nur eine Engineering-Challenge. Also die Ingenieure werden das ja dann schon rausfinden, aber das ist eine signifikante Herausforderung. Und die Quantencomputer haben jetzt 15 und 21 faktorisiert, aber mit Stützrädern, weil in den Algorithmen, die verwendet wurden, waren diese Zahlen schon vorhanden. Das ist alles irgendwie immer so, boah, wir haben voll den Durchbruch, aber wenn du genau hinguckst, irgendwie ist es doch nicht ganz so bahnbrechend, wie es dargestellt wird. Und da habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute, die versuchen, Quantum als jetzt sehr bahnbrechend darzustellen, just jene sind, die damit ihr Geld verdienen und gerade neue Einlagen einwerben müssen, damit ihre Firma weiter existiert und so weiter. Und dann, also einfach die Skalierung dessen ist nochmal eine ganz andere Frage. Bisher wechseln die Quantencomputer ihre Zustände, indem man Laser auf Teile davon schießt. Das ist super langsam im Vergleich zu Computerprozessen. Das heißt, selbst wenn wir das dann mal hinkriegen, dauert es wahrscheinlich 20 Stunden oder so, um einen Schlüssel zu entschlüsseln. Also irgendwie sehr gemischte Signale bisher. Ja, da scheint sich was zu tun. Ja, einige Skeptiker haben eine Kehrtwende gemacht und sagen jetzt andere Dinge als vorher. Aber irgendwie, was zumindest öffentlich verfügbar ist, weist auch darauf hin, dass es super früh dran ist und noch nicht super gefährlich.
Das finde ich einen interessanten Punkt, vor allem, weil wir ja wissen aus der Erfahrung von Bitcoin schon, wie lange es aber gleichzeitig auch dauern kann, zu einem Konsens zu kommen, wie man Bitcoin jetzt updaten kann. Also wir erinnern uns ja alle mit großer Freude an die Block-Size-Wars und wie es dann lange gestritten wurde, wie man überhaupt eine Methodik gefunden hat, wie man einig wird und dann ein Update durchführt. Und dieses Mal ist es ja tatsächlich auch noch ein bisschen komplizierter, weil man die Nutzer auch noch mitnehmen muss. Also es geht ja nicht nur darum, Node irgendwie die Software abzudaten, sondern es geht ja tatsächlich um die Adressen auch, wo die Bitcoins liegen. Und gleichzeitig aber das, was du gesagt hast, Merch, dass sobald man anfängt zu recherchieren, stößt man genau auf diese Problematik. Die einen sagen, also Trezor wirbt mit quantensicheren Bitcoin-Hardware-Wallets und ich glaube die Coldcard jetzt auch schon mittlerweile. Und gleichzeitig aber auch, das fand ich ganz interessant, es spielt ja diese Quantenverschlüsselungsproblematik oder Postquantenkryptographie auch in ganz anderen Bereichen schon eine Rolle oder wird diskutiert. Also ich habe gesehen, dass BSI, Bundesministerium für Sicherheit in der Informationstechnologie oder sowas, nagelt mich nicht drauf fest. Das sagt ja auch, dass selbst ohne Disruption rechnen die damit, dass das in höchstens 16 Jahren realisierbar ist, so ein kryptoanalytisch relevanter Quantencomputer, und sagen, dass für höchstsensitive Anwendungen bereits Ende 2030 der Stichtag ist, wo man keine oder nicht mehr allein klassische asymmetrische Verschlüsselungsverfahren verwenden soll, was ja schon in 4 Jahren ist. Also das ist auch in Bitcoin-Rhythmus ist das ein sehr, sehr kurzer Zeitraum. Und die EU hat auch eine Roadmap schon verabschiedet, wie sie die kritischen Infrastrukturen bis spätestens 2030 absichern will. Also dieses Thema ist zumindest nicht so, dass man sagen kann, da wird jetzt eine Sau durchs Bitcoin-Dorf getrieben, sondern es ist einfach allgemein ein Thema und man muss sich immer überlegen, was wäre denn der Worst Case? Also klar, die müssen erst groß werden und dann muss Bitcoin auch das Ziel werden, dass man die ganze Energie darauf ballert, um Adressen zu knacken. Aber was ist denn wirklich das Schlimmste, was passieren kann, worauf wir uns vorbereiten müssen? Und vielleicht steigen wir an der Stelle, Merch, du kannst auch direkt noch was zu sagen, vielleicht steigen wir an der Stelle ein, was ist denn eigentlich, also dieses, gegen was müssen wir uns denn wirklich schützen?
Ja, ganz kurz einfach. Ja, ich finde, das ist sehr interessant, dass das ein Problem ist, das alle betrifft, ja. Ja, wir haben unsere einzigartigen Herausforderungen damit in Bitcoin, was wir bestimmt gleich besprechen werden. Aber alle müssen sich mit diesem Problem befassen. Alle Banken, alle Internet-Services, alle Informationssysteme generell. Das heißt, nicht nur haben wir jetzt gerade auf unserer Seite eigene Herausforderungen, Aber andererseits, wir werden dann auch von anderen Leuten deren Lösungen sehen können. Wir werden, es wird sich sehr viel tun in den nächsten Jahren in diesem Bereich, weil alle daran arbeiten werden müssen.
Aber vielleicht, das, Jonas, vielleicht kannst du das beantworten. Ist das denn so, gibt es schon aus anderen Bereichen Sachen, auf die man zurückgreifen kann? Oder ist es so, dass der Bitcoin-Space vielleicht auch so eine Vorreiterrolle in dieser Debatte einnimmt, weil man eben sagt, okay, wir haben hier dieses gigantische Finanztransaktionssystem und wir haben kluge Köpfe, also entwickeln wir erstmal die Kryptografie selber und am Ende kann vielleicht der ganze Rest auch von den Erkenntnissen aus Bitcoin profitieren. Dass Bitcoin sozusagen, weil es so elementar betroffen ist oder das so eine Auswirkung haben kann, dass es so eine Vorreiterrolle in der Entwicklung einnimmt.
Ja, also dazu möchte ich erstmal sagen, dass es ist nicht so, dass irgendwie die Welt außerhalb von Bitcoin in der Zukunft migriert, sondern es wird migriert. Wenn ich jetzt meinen Standard Firefox benutze und mich mit irgendeiner Seite hinter Cloudflare verbinde, dann wird es jetzt schon Post-Quantenkryptographie nutzen. Wenn ich mein SSH benutze, also für die Non-Techies mein Programm, um auf andere Server zu gehen, und der Server, der spricht keine Post-Quantenkryptographie, dann wird mein Client, der schickt mir eine Warnung und sagt, willst du dich wirklich mit dem verbinden? Das ist keine Post-Quantenkryptographie, die du da nutzt. Das heißt, es wird schon aktuell Stand heute migriert. Es gibt Standards für diese Post-Quantenkryptographie, die werden benutzt. Aber deine Frage ist genau richtig, weil was wir eigentlich versuchen im Bitcoin Space ist, wie können wir diese Standards dann eventuell auf Bitcoin anwenden? Können wir die einfach nehmen, so wie sie existieren? Warten wir, wie vielleicht Moritz so ein bisschen hindeutet, was noch so passiert? Das ist auch eine valide Strategie, weil der Standardisierungsprozess ist auch nicht abgeschlossen. Es gibt immer wieder mal neue Sachen, die jetzt nicht bahnbrechend besser sind, würde ich mal sagen, die aber vielleicht hier und da ein bisschen besser sind. Und dann ist noch die Frage, da wir in Bitcoin haben wir halt unsere speziellen Anforderungen, wie wir Bitcoin benutzen. Da kann man auch nochmal drauf näher eingehen. Die sind anders als die Anforderungen, für die diese Verfahren bisher standardisiert worden sind. Kann Bitcoin dann Vorreiter sein für andere Protokolle? Kann ich mir eventuell vorstellen. Es gibt schon so, dadurch, dass wir diese speziellen Anforderungen haben, schauen wir uns auch schon an gewisse Sachen, die vielleicht nicht so Standard sind in der Kryptowelt. Da kann ich mir schon vorstellen, dass andere da profitieren. Und nicht nur, ich sag mal, vielleicht was Kontroverses, aber Bitcoin ist auch nicht die einzige Cryptocurrency, die dieses Problem hat. Wir schauen auch immer mal, wir tauschen uns zum Beispiel auch aus mit den Ethereum-Leuten, Ethereum Foundation, weil die haben auch natürlich ähnliche Probleme. Und haben dafür auch Lösungen entwickelt, die teilweise auch im Bitcoin-Bereich sich angeschaut wurden. Und da versucht man dann schon ein bisschen dann voneinander zu lernen. Wenn die was bauen, was funktioniert, dann können wir es uns auch für Bitcoin anschauen.
Ja, das wollte ich auch noch sagen. Genau, Ethereum wollte ich auch noch nennen, weil die, also das ist ja wieder mal eine tolle Anwendung für die Testnet-Scams, ja. Also, dass wir tatsächlich da mal sehen können, okay, was machen die anderen so? Und ich habe jetzt irgendwo gelesen, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, dass die meisten das ziemlich ignorieren, aber Ethereum ist wohl sehr aktiv. Also insofern kann man vielleicht auf jeden Fall von denen was lernen.
Ja, die sind aktiv, aber auch nicht unbedingt viel weiter als wir, möchte ich da dazu sagen.
Okay.
Ja, die haben jetzt Geld ausgelobt und haben ein Gremium zusammengestellt von Leuten, Experten, die sie beraten werden und haben schon eine Roadmap vorgestellt, wie sie das machen wollen. Das ist natürlich sehr von Vorteil, wenn man genau eine Ethereum Foundation hat, die das entscheiden kann. Mhm. Dann geht das alles ein bisschen schneller.
Ja, das ist interessant, ja, weil das ist ja verändert, wie die mit den ethischen Problemen, die sie ja dann vielleicht auch haben, umgehen oder treten die da nicht auf, ich weiß nicht. Weil in Bitcoin gibt es ja da durchaus einige Probleme, die nicht nur technisch sind, sondern wo man sich tatsächlich sagt, es gibt keine Lösung, die allen gefallen wird, ne? Kommen wir vielleicht noch.
Meinst du jetzt die Coins, die sich nicht bewegen?
Ja, genau, die Satoshi-Coins zum Beispiel, ne? Also was passiert denn mit denen? Da muss man sich ja irgendwann vermutlich entscheiden. Entweder nimmt sie der erste Quantencomputer, der sie kriegt, oder man muss sie verbrennen, sozusagen. Und das ist beides irgendwie unschön.
Da müssen wir nochmal einen Schritt zurückgehen, Stefan. Erklär das doch nochmal. Also, das war ja eigentlich die ursprüngliche Frage. Klar, also ich glaube, als Zwischenfazit können wir jetzt durchaus festhalten, es ist ein Thema, was relevant ist, was nicht so wie Besiedlung des Marses noch weit in der Zukunft ist, sondern es gibt genügend Gründe, sich damit zu beschäftigen. Aber was sind denn wirklich die Probleme, die da auftreten bei Bitcoin?
Genau, also vielleicht sollten wir das erstmal nochmal ganz klar machen. Was ist das Problem, wenn Quantencomputer kryptografisch relevant sind? Was heißt das? Was bedeutet das? Was geht dann nicht mehr so gut oder geht dann viel zu einfach sozusagen? Ich glaube, das ist wahrscheinlich eine gute Frage für dich, Jonas, oder?
Okay, ich kann es probieren. Also es gibt mehrere im gesamten Bitcoin-Stack, wir haben Layer 2s und so weiter, es gibt da schon einige Angriffsmöglichkeiten für Quantencomputer, eventuell Mining, aber das ist ein ganz Zukunftsding, wo wir eigentlich uns meistens Gedanken machen, ist die Transaktionsautorisierung. Also wir haben ja aktuell, wir haben öffentliche Schlüssel in unseren Bitcoins drin und wenn wir diesen Bitcoin dann ausgeben wollen, dann erstellen wir eine digitale Signatur für diesen öffentlichen Schlüssel, indem wir unseren privaten Schlüssel dafür benutzen. Heutzutage, wir gehen davon aus, dieser öffentliche Schlüssel, da lässt sich kein privater Schlüssel errechnen von diesem, zumindest mit einem klassischen Computer. Das heißt, nur der Besitzer dieses privaten Schlüssel ist in der Lage, diese digitale Signatur zu erstellen. Wenn das nicht der Fall wäre, dann könnte ein Angreifer Bitcoin stehlen, indem er den privaten Schlüssel aus dem öffentlichen Schlüssel errechnet. Das ist aber sozusagen, das ist nur eine Annahme, dass das nicht passieren kann, weil wir wissen es nicht. Wir wissen nur sozusagen, die Mathematiker, Kryptografen haben dieses Problem lange studiert und niemand hat irgendwie einen effizienten Algorithmus dafür gefunden, um aus diesem öffentlichen Schlüssel einen privaten Schlüssel zu rechnen. Außerdem wissen wir seit den 90er Jahren, dass es halt eben für einen theoretischen Computer, den Quantencomputer, wäre es kein Problem, kein so großes Problem. Da gibt es einen effizienten Algorithmus, um aus diesem öffentlichen Schlüssel einen privaten Schlüssel zu errechnen. Das heißt, es ist bekannt, dass ein Quantencomputer das kann. Das ist halt nur die Frage, wann kann man einen Quantencomputer bauen, der eben so stark genug ist, um das zu tun.
Aber es betrifft ja nur einen Teil der Adressen. A, der Public Key, der muss irgendwo auch aufgetaucht sein, so wie ich es verstanden habe. Plus, es gibt Adressformate, die sind eher davon betroffen und Adressformate, die sind weniger davon betroffen. Und in dem Zusammenhang halt ist die Diskussion, ich habe auch viel gelesen über diese Satoshi-Coins. Also das sind ja die Coins von Satoshi Nakamoto, die so still da rumliegen, wo immer mal gesagt wird, wenn die auf den Markt kommen, dann crasht Bitcoin und alles. Und die sind in einem Adressformat wohl, das angreifbar wäre. Richtig, Merch?
Ja, um das mal ganz konkret zu sagen, also die angreifbaren Formate sind Pay-to-Public-Key und Pay-to-Taproot, welche in dem Output-Script direkt den Public-Key auf die Blockchain schreiben. Also wenn Geld empfangen wird zu einer Adresse, also beziehungsweise Pay-to-Taproot hat Adressen, Pay-to-Public-Key hat gar keine Adressen, aber in beiden Fällen steht eben der Public-Key direkt auf der Blockchain. Und der andere Fall ist, wenn eine Adresse schon mal verwendet wurde. Also wenn eine Adresse schon mal Geld empfangen hat und von diesem Output Geld ausgegeben wurde, dann wird im Input-Script der Public Key veröffentlicht und dann ist der Public Key ebenfalls bekannt. Da sind jetzt einerseits natürlich die Patoshi Pattern Coins relevant, aber andererseits gibt es auch viele andere Adressen, die wiederverwendet werden. Die größten davon sind große Exchanges, zum Beispiel die Binance Cold Wallet hat 500.000 Bitcoin draufliegen auf einer Adresse. Ja, es wäre problematisch, wenn irgendjemand anfängt, die Patoshi Pattern Public Key Outputs, Pay-to-Public Key Outputs anzugreifen und dann 50 Bitcoin mit jedem Output kassiert, aber für jede dieser Outputs einen einzelnen Key berechnen muss. Viel schlimmer wäre es, wenn jemand einfach den Binance Cold Wallet Key ausrechnet und dann 500.000 Bitcoin auf einen Schlag kassiert. Ja, also per dem Bericht, den Chaincode Labs geschrieben hat, das ist Anthony Milton und Clara Schickerman, die haben sich ein bisschen dieses Problem angeguckt, haben 50 Seiten Bericht geschrieben oder so, was man machen könnte, wie es ausschaut. Und diese beiden Forscher haben herausgefunden, dass ungefähr 6,1 Millionen Bitcoin in wiederverwendeten Adressen oder Outputs mit öffentlichen Public Keys liegen. Das heißt, Das ist nicht nur eine Million Coins, die dann mit 50 Bitcoin pro Stück kassiert werden und das würde eine Weile dauern, sondern das ist fast ein Drittel aller existierenden Bitcoins, die eben für diese Long Exposure Attacks angreifbar sind. Also vielleicht mal ganz kurz, ich glaube, wir haben es noch nicht gesagt. Die Bedenken sind hier zweierlei. Einerseits, der öffentliche Schlüssel ist jetzt schon öffentlich und die Angreifer haben Zeit und können den öffentlichen Schlüssel verwenden, um den privaten Schlüssel zu finden und dann eben das Geld ausgeben. Das betrifft insbesondere Coins, für die Schlüssel verloren wurden, die sich dementsprechend nie wieder bewegen werden oder eben wiederverwendete Adressen. Das nennen wir den Long Exposure Attack. Wo der Angreifer eben viel Zeit hat. Und die hoffentlich sehr viel später in der Zukunft entstehende Problematik ist, wenn man eine UTXO ausgibt, ein Transaction Output ausgibt, dann wird in dem Moment natürlich per dem Input Script auch der öffentliche Schlüssel bekannt gegeben. Und wenn die Zeit hinreichend ist zwischen der Veröffentlichung des Input Scripts und der Bestätigung der Transaktion, dass man den privaten Schlüssel ausrechnen kann, dann kriegt man hier einen sogenannten Short Exposure Attack. Also wenn die Berechnung von so einer Private Key in unter einer Stunde, sagen wir mal, durchzuführen ist, dann werden generell alle unsere Outputs, die zurzeit existieren, angreifbar. Also bislang die 6,1 Millionen Coins, die in wiederverwendeten Adressen liegen oder Output-Scripts, die den öffentlichen Schlüssel direkt zur Verfügung stellen. Und dann in der fernen Zukunft werden wir auch noch generell unsere Verfahren komplett umstellen müssen.
Aber hey, dann kann ein Quantencomputer doch Bitcoin retten, weil niemand mehr sagt, ich habe hier 2 Wochen Zeit, meine Coins von einer Adresse auf eine andere zu schicken und mache hier wenig Gebühren, sondern weil alle sagen, es muss schnell gehen, ich zahle richtig Gebühren, um die Transaktion wieder durchzubringen.
Ganz genau. Quantencomputer haben einen sehr, sehr guten Effekt. Sie machen Adresswiederverwendung unattraktiv.
Und sie machen Miner reich potenziell. Also insofern, naja.
Aber ich meine, es betrifft ja schon, was ich so spannend finde, es betrifft ja so viele Kernsachen von Bitcoin auf User-Seite auch, an die man sich einfach gewöhnt hat, eben dass man sagt, ich schicke mir das hier irgendwie, der Fee-Market ist mir egal, ich konsolidiere jetzt hier meine Coins und mache das so. Oder ich habe auf der Website meine Adresse stehen. Ich weiß, es gibt ja auch bei so verschiedenen Medien, die da eine Spendenkampagne fahren und sowas. Und dass das Bitcoin so ein bisschen auf links krempelt in seiner Gesamtheit, wo es den meisten Leuten, gerade den Usern, ich glaube, viele haben davon noch nicht mal richtig was mitbekommen, von dieser gesamten Thematik. Ich meine, es ist die Frage, wie wichtig das jetzt schon für so den Otto-Normal-User ist. Ich meine, Adress-Reuse ist niemals gut. Das ist ja, aber die Leute machen es halt trotzdem, genauso wie sie ihre Coins auf den Exchanges lassen, in der Cold Wallet von Binance.
Genau.
Aber es ist trotzdem, ist das so ein ganz anderes Phänomen als das, was wir bisher in Bitcoin hatten, wo man dann eben sagen könnte, ja, die Devs, die fixen das schon, die haben das auf dem Schirm, die machen das, alle happy, Entscheidung getroffen, Bums aus.
Vielleicht können wir ja das kurz mal sagen. Also wenn wir jetzt irgendwelche Zuhörer haben, die haben Angst davor, dass der Q-Day morgen kommt, ja, was sollten die jetzt heute machen?
Ihre Bitcoin verkaufen. Weil bis morgen sind wir definitiv nicht vorbereitet.
Okay. Das ist aber sehr pessimistisch, Mert. Hast du da, gibt es eine optimistischere Antwort, Jungs?
Na gut, es würde helfen, wenn man eben seine Coins nicht in diesen Pay-to-Public-Key oder Pay-to-Taproot-Outputs hat. Das würde helfen. Und zweitens, dann vermutlich würde man dann morgen sich einen Bitcoin-Client runterladen, der eben diese Adresstypen deaktiviert, dass sie nicht ausgegeben werden können, so dass der Quantenattacker im Prinzip keinen Preiscrash, indem er alle Coins, die er hat, dann verkauft, erzeugen kann.
Wir fangen jetzt an, irgendwie gerade 2 Aspekte zu diskutieren und deswegen will ich mal explizit fragen, sollen wir erst den ersten und dann den anderen machen? Nämlich der eine ist, was ist eigentlich unsere einzigartige Herausforderung in Bitcoin bezüglich der Post-Quantum-Signaturverfahren und der andere ist Adressformate und Vulnerable Coins und was soll man denn langfristig mit verlorenen Coins machen? Welches von den beiden wollen wir denn, welches Fass wollen wir aufmachen?
Auf jeden Fall beide. Die Frage ist nur, in welcher Reihenfolge.
Die Frage, die sich hier jetzt nur kurz anschließt, ist noch, ich meine, niemand von so dem Otto-Normal-User hat in Pay-to-Public-Key-Adressen irgendwas liegen. Müssten die Leute gucken, ich wüsste jetzt nicht aus der Kalten heraus, ob ich irgendwie in Taproot, da dachte ich immer, das ist doch was Modernes, das kann ich doch benutzen. Auf einmal wird hier gesagt, das ist wieder gefährlich, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute da was drin liegen haben, ist ja auch nicht so hoch, oder? Wenn sie es nicht explizit sich mal ausgesucht haben.
Ja, das ist so ein bisschen die Tragödie, ne? Taproot hat sich, war es November 21, glaube ich, wurde es aktiviert, also es ist jetzt auch schon über 4 Jahre aktiv. Aber jetzt, wo es quasi gerade nutzbar wird, wo Music 2 da ist, wo Wallets Taproot einführen, wo Silent Payments in den ersten Wallets verfügbar sind, was alles auf Pay-to-Taproot basiert, haben wir eben diese Sorge damit, dass der öffentliche Schlüssel öffentlich ist und deswegen diese Output-Skripte für Quantencomputer angreifbar werden. Das ist echt tragisch. Aber ja, Leute, die sich heute Sorgen machen darüber, dass ihre eigenen Coins durch Quantencomputer angegriffen werden könnten, die sollten eine Hash-basierte Adresse, also Pay-to-Witness-Public-Key-Hash, Native SegWit oder auch Pay-to-Public-Key-Hash, die Legacy-Adressen, die mit 1 starten, oder Pay-to-Script-Hash, also Wrapped-SegWit und so weiter. Alle diese Output-Types, diese Ausgaben, sagt er, glaube ich, in Deutsch, verwenden ein Hash und Hashes sind nicht angreifbar durch Quantencomputer, also zumindest nicht effizient. Und dementsprechend hat man dort eben nicht diese Long Exposure Sorge, sofern die Adresse nicht wiederverwendet wird. Also nur betroffen sind eben die Pay-to-Public Key Outputs, die quasi ausschließlich von Minern verwendet wurden, um die Block Rewards zu empfangen, bis ungefähr 2012 oder so. Und dann Pay-to-Taproot, die auch mit Taproot jetzt seit 4 Jahren aktiv, bisher noch nicht so viel verwendet werden, außer von unseren Freunden, den Ordinal-Jüngern.
Okay, also halten wir vielleicht an der Stelle einfach fest, es lohnt sich, sich mal einen Überblick zu verschaffen. Was habe ich denn so in Gebrauch? Und es lohnt sich, vielleicht mal ein bisschen die Ohren offen zu halten bei dem Thema, aber man muss jetzt nicht in Aktionismus verfallen und sofort irgendwas machen. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal die eine Debatte aufmachen wollen, nämlich, wie lässt sich das denn fixen? Also wir wissen jetzt, es ist ein Thema, es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, aber so der einfache Bitcoin-User sagt sich ja, naja, wir haben hier eine Art von Kryptographie, die funktioniert bisher, dann machen wir doch jetzt eine Postquantenkryptographie drauf. Und fertig, bums. Problem solved. Aber so trivial ist es ja natürlich nicht, ne, Jonas?
Also das Gute ist erstmal die Postquantenkryptographie, die existiert. Das heißt, man kann solche Kryptographie benutzen, die sicher ist gegen einen Quantencomputer. Das Problem ist nur, dass kein Postquantenkryptographieverfahren für Signaturen, was wir zumindest bisher kennen, und wahrscheinlich wird es auch nicht geben, aber ist einfach eine Drop-in-Solution für das, was wir bisher haben. Es wird immer Nachteile mit sich bringen. Der offensichtlichste Nachteil ist, bei den standardisierten Signaturverfahren, also IPS2, aber beide sind sehr, sehr viel größer als die Signaturen, die wir heute benutzen. Was, wenn wir es so ein neues Signaturverfahren in Bitcoin einfügen würden, wie auch immer das dann passiert, würde dann zur Folge haben, dass die Transaktionen einfach viel, viel größer werden. Also sagen wir mal 100-mal größer oder noch größer. Und das heißt, man würde viel weniger Transaktionen in einen Block kriegen, Fees würden explodieren und so weiter und so fort. Das heißt, es würde die Nutzung von Bitcoin selbst sehr beeinträchtigen. Nur mal zum Beispiel, es gibt auch Signaturverfahren, die sind nicht standardisiert, aber die würden sehr viel kleinere Signaturen ermöglichen, vielleicht ungefähr so groß wie das, was wir jetzt haben. Die basieren aber dann wieder auf kryptografischen Annahmen, die ziemlich neu sind und die sich vielleicht gar nicht halten lassen und die dann in Zukunft gebrochen werden. Das heißt, aktuell ist so ein bisschen die Frage im Bitcoin-Space, es gibt so diese vielen Dimensionen für diese Kryptographieverfahren. Das ist einmal Größe der Signatur, kryptografische Annahmen, was gibt sonst noch für Annahmen für Wallets, die man machen müsste? Sind die schnell zu verifizieren oder langsam zu verifizieren zum Beispiel? Auch wichtig, weil wir wollen ja so viel in Full-Node-Dezentralisierung wie möglich. Und da muss man diesen ganzen Space mappen und schauen, oder sich diesen ganzen Space dann explorieren und schauen, okay, was gibt's da überhaupt und was kann man da nutzen? Was man natürlich machen könnte, ist, man würde jetzt einfach sagen, okay, wir fügen die standardisierten Signaturverfahren ein. Also ich habe gesagt, es gibt zwei. Eins ist basiert auf der Sicherheit von Hash-Funktionen, eins ist basiert auf Problemen von Lattices, und deshalb die Hash-basierten Signaturen sind attraktiv, weil die basieren auf Annahmen, die Bitcoin sowieso schon macht. Weil Hash-Funktionen benutzen wir auch zum Beispiel für die Blockchain, um auf den vorherigen Block zu verweisen. Wenn das kaputt ist, dann ist Bitcoin sowieso nicht zu retten in der aktuellen Form. Das heißt, darauf basiert, und wir wissen, Quantencomputer haben da keinen signifikanten Vorteil, könnten wir nutzen. Wie gesagt, würde Signaturen riesengroß machen, würden Transaktionen riesengroß machen. Ist dann Bitcoin noch so nutzbar wie heute? Wahrscheinlich eher weniger. Die ganzen Features, die Murch auch angesprochen hat, wie Music, Signature Aggregation, Silent Payments und so weiter, was man so mit Taproot alles machen wollen würde, funktioniert alles nicht mehr. Es ist vielleicht sogar dann eher sekundär, ob das noch funktioniert oder nicht. Aber erstmal, es würden viel, viel weniger Transaktionen ermöglicht werden.
Und also auch so ganz gewöhnliche Sachen wie Seed Phrases und wie heißt das, HD-Wallets gehen ja auch bei einigen Verfahren nicht, also bei den Hash-basierten Verfahren, ne? Was ist ja heute sehr viel Komfort gewohnt, den man nicht unbedingt geschenkt kriegt bei diesen Verfahren, oder?
Ja, also das stimmt, das habe ich gerade vergessen. Das wäre auch so ein Ding, was dann verloren geht. Ich meine, reguläre Seed Phrases, das geht alles noch. Also du würdest einen Seed haben, dann kannst du in deinen Wallet laden, dann kannst du Adressen generieren. Es ist nur ein bisschen ein Problem, die Kommunikation mit deinem Software-Wallet, also deinem Computer, der online ist, und dem Hardware-Wallet, weil der Software-Wallet kann quasi keine Adressen generieren von sich aus, um halt zu schauen, ob du Geld empfangen hast oder nicht auf der Blockchain, sondern da müssen immer der Hardware-Wallet und der Software-Wallet irgendwie kommunizieren. Ich glaube, das ist vielleicht sogar eher ein Engineering-Problem, von dem der User in den allermeisten Fällen nichts mitkriegen würde. Es ist was vielleicht noch lösbar ist. Es gibt Anwendungsfälle, wo das Ganze dann vielleicht ein Problem wird, aber das ist vielleicht alles eher sekundär. Da wäre wirklich, glaube ich, das größte Problem einfach die Größe der Signaturen.
Aber ihr habt doch ein Paper geschrieben, Jonas, wo ihr Möglichkeiten anguckt, wie kann man das ein bisschen kleiner machen? Also ihr habt sogar mehrere solche Vorschläge gemacht, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, genau. Also die Sache ist, dass die Signaturverfahren, die da standardisiert wurden von NIST, also US-Standardisierungsbehörde oder wie auch immer man dazu sagt, die sind halt gemacht worden, um Signaturen zu haben für das Web, also um Zertifikate zu haben für HTTPS, TLS etc. und um Software zu signieren, aber nicht für Bitcoin. Und dann ist halt die Frage, in Bitcoin haben wir ja schon ein bisschen andere Anforderungen an Signaturverfahren, und kann man durch diese Anforderungen, die anders sind, vielleicht auch das Signaturverfahren dann anpassen, dass es besser passt für Bitcoin. Das war so die Forschungsfrage, die wir uns da gestellt haben für dieses Paper. Deswegen heißt es auch Hash-Based Signature Schemes for Bitcoin. Und ja, eine der sozusagen Parameter, die diese Hash-Based Signatures haben, ist, wie viele Signaturen kann ich mit einem Public Key erzeugen? Und für das standardisierte Verfahren, sind Signaturen 8 Kilobyte groß. Nur zum Vergleich, heute Schnorr-Signaturen 64 Bytes und ECDSA-Signatures 70 Bytes, um die 70 Bytes. Da kann ich 264 Signaturen erzeugen mit einem Public Key, bevor es dann unsicher wird. 264 Signaturen sind so viele, die werde ich nie mit einem Public Key erzeugen können. Quasi unendlich viele. Aber in Bitcoin signieren wir sehr selten für einen Public Key. Normalerweise im idealsten Fall eigentlich nur einmal, weil wir haben unsere Adresse, wir geben die an den Sender, der Sender schickt uns Coins, und dann, wenn wir ausgeben wollen, erzeugen wir eine Transaktion, eine Signatur, fertig. Also wir machen eigentlich nur eine Signatur damit. Dann natürlich ist das nicht immer der Fall. Zum Beispiel der Sender könnte eine zweite Transaktion zur selben Adresse machen. Address Reuse kann ich als Empfänger zum Beispiel gar nicht beeinflussen, ob das passiert oder nicht. Es kann auch sein, dass meine Transaktion zahlt nicht genug Transaktionsgebühren und dann muss ich nochmal eine neue Transaktion signieren. Aber ich würde sagen, im Durchschnitt signieren Wallets zwischen ein und zweimal eine Signatur. Manchmal kann es mehr sein, aber im Durchschnitt wird es so zwischen eins und zweimal sein. Das heißt, wenn ich jetzt ein neues Signaturverfahren auf diesen Hash-Based Assumptions aufbauen wollen würde, kann ich sagen, okay, wir können das so designen, dass es viel weniger Signaturen erlaubt, bevor es dann sozusagen unsicher wird. Und das schauen wir uns halt an. Wir benutzen dann da Limits, die man normalerweise nicht erreichen würde. Also sagen wir mal 2 hoch 40, 2 hoch 30 sind immer noch gigantische Zahlen. Ich glaube, 2 hoch 30 sind irgendwie 100 Milliarden oder sowas Signaturen. Das heißt, immer noch sehr groß, aber dadurch kann man die Größe der Signaturen halbieren auf 4 Kilobytes. Das ist immer noch sehr weit davon von dem, was wir heute benutzen. Aber das ist so eine der Techniken, die man vielleicht benutzen kann, um die Signaturgröße irgendwie zu verringern.
Aber ihr habt doch irgendwas, ich habe irgendwas gesehen, ihr habt was vorgeschlagen, da muss man, glaube ich, jetzt irgendwie Stateful, aber das, da hat man dann 300 Byte oder so Signaturen gekriegt oder so, also irgendwas sehr viel Kleineres war das doch.
Ja, genau, das ist nochmal sozusagen in diesem mehrdimensionalen Raum gibt es noch eine andere Achse, und zwar Stateful oder Stateless Wallets nennen wir das. Aber das ist ein ziemlich technisches Thema und ich glaube, schwer zu verstehen, aber es gibt eben die Möglichkeit, dass dein Signing-Device, dein Hardware-Wallet irgendwie einen bestimmten Zustand hat. Zum Beispiel, der Zustand wäre ganz konkret, wie oft habe ich signiert mit diesem Public Key? Das heißt, ich signiere und dann erhöhe ich diese Zahl. Solange ich diese Annahme machen kann, dass der Wallet das sicher halten kann, kann ich ein Signaturverfahren benutzen, wo die Signaturen nur 300 Bytes sind. Also schon viel, viel näher an Schnorr-Signaturen. Das ist sozusagen ein Trade-off, den ich machen kann, denn ich sage, okay, wir nehmen an, es gibt diese Hardware-Wallets, die das können, dann kann ich diese Signaturverfahren benutzen. Als Beispiel zum Beispiel, wo geht das nicht? Wenn ich jetzt mein Bitcoin Core zum Beispiel laufen habe auf meinem Desktop-Wallet, kann ich kein Stateful-Wallet benutzen. Warum? Weil ich habe mein Wallet.dat-File, ich habe also meine Datei, da ist mein Wallet drin, da ist vermutlich auch der Zustand drin. Da mache ich ein Backup von. Natürlich mache ich davon ein Backup, ist ja klar, macht jeder oder soll der sogar vielleicht machen. Und dann spiele ich das Backup später wieder ein und lade dann diesen alten Zustand, der eigentlich veraltet ist, wieder in mein Wallet. Das heißt, die Zahl, die vielleicht vorher höher war, weil ich zwischendurch signiert habe, geht wieder runter auf eine niedrige Zahl und das macht das komplett unsicher. Das würde bedeuten, dass jemand eventuell deine Coins stehlen kann. Das heißt, das ist schon eine große Annahme, die wir da machen und funktioniert nicht für Desktop-Wallets, funktioniert vermutlich auch nicht für Mobile-Wallets, aber es würde zum Beispiel für Hardware-Wallets kann man sich vorstellen, dass sowas funktioniert.
Ja, da haben wir aber dann auch wieder das Problem, dass die Hardware-Wallet hoffentlich ein Backup hat und eine Endnutzer Hardware-Wallet bei jemandem zu Hause, die vielleicht dann auch wieder eingespielt wird auf einer zweiten Hardware-Wallet, hat dann genau das gleiche Problem. Also vielleicht ist es verwendbar für ein Unternehmen, das eine HSM, ein Hardware-Security-Modul hat, das es generell verwendet für alle ihre Key-Interaktionen und es wird nie neu aufgespielt und überhaupt. Und wenn es neu eingespielt werden alle Keys rotiert, sodass die alten Keys nicht mehr wiederverwendet werden. Dann kann man das halt machen. Aber selbst für Endnutzer-Hardware-Wallets ist es schwer, die Annahme zu machen, dass die Hardware-Wallet immer weiß, wie oft ein privater Schlüssel für Signaturen schon verwendet wurde. Das heißt, ja, wir könnten, also sorry, wenn ich über dein Thema so viel rede, aber ja, wir könnten das machen und es wäre schön klein und so weiter, aber es ist wahrscheinlich überhaupt nicht praktikabel für den Endnutzer.
Nur der Vollständigkeit halber, sozusagen das Verfahren funktioniert so, dass wenn du den State hast, dann kannst du sozusagen die kleinen Signaturen benutzen. Wenn du den State nicht mehr hast, weil du zum Beispiel dein Seed in einen anderen Wallet reingeladen hast, dann gibt's eben so einen Fallback-Path. Also dann kannst du eben so eine reguläre Hash-Based Signature benutzen, die halt eben viel größer ist.
Ja.
Also die Möglichkeit gibt's schon, aber es hat halt dann eben Nachteile. Und ja, deswegen, ich glaube auch, dass eben dieses Stateful-Annahme ist eine sehr starke Annahme, auf jeden Fall.
Aber es ist schon sehr clever, muss ich sagen, also gerade ein bisschen Fallback. Ich habe jetzt gerade auch neulich gesehen, da hat jemand ein Paper drüber geschrieben, wo er auch noch sowas untersucht und der hat halt gesagt, naja, das Problem ist ja gar nicht schlimm, weil man kann ja immer in der Blockchain nachgucken, wie viele Signaturen es gibt, aber das stimmt natürlich nicht, weil man kann gar nicht immer in der Blockchain, weil man könnte ja irgendwelche Dinge signiert haben, die nie in die Blockchain gelangt sind und dann hat man natürlich ein Problem, wenn man das wieder vergessen hat, ne?
Ja, also die Idee kommt ziemlich oft auf, es ist halt die Sache, wir designen ja hier am Ende was für viele, viele User Börse, wo es auch um viel Geld geht. Das heißt, solche Sachen klingen einfach extrem fragil für mich. Und deswegen glaube ich, sehe ich da nicht so die große Zukunft für solche Ideen. Klar, das kann man vielleicht machen, um noch ein bisschen was abzuhärten, vielleicht, um das sozusagen, vielleicht kann es den einen oder anderen Fall abhalten, aber das würde ich wirklich nicht als sozusagen als Lösung sehen.
Merch, du wolltest noch was sagen?
Ja, ich wollte noch mal oben ansetzen an dem Gesprächsfaden. Wenn wir uns angucken, wie viele Transaktionen in einem Block so drin sind, dann sind das ungefähr so, sagen wir mal, 3.500 bis 4.500 Transaktionen. Derzeit haben Transaktionen häufig nur einen Input, aber häufig zwei Outputs. Ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht vor mir, aber wir können dann mal sagen, es sind ungefähr 4.000 Inputs und 8.000 Outputs pro Block. Ja? Wenn wir uns das jetzt mit Postquantum-Signaturen vorstellen, die Public Keys in dem Postquantum-Verfahren sind 3.000 Bytes und die Signaturen sind 8.000 Bytes. Das heißt, wir haben zweimal 3.000 Bytes pro Transaktion vielleicht auf der Output-Seite und einmal 8.000 Bytes auf der Input-Seite, dann sind wir bei 14.000 Bytes pro Transaktion. Das heißt, es passen noch, ich glaube, ich habe mich nicht verrechnet, aber es sind 70 Transaktionen, die dann in den Block passen, statt 3.500 bis 4.500. Also das ist eine sehr gravierende Reduktion vom Durchsatz.
Ich würde es gerne mal ein bisschen zusammenfassen hier, weil es jetzt auch schon wieder recht technisch würde. Also wir haben zumindest, gibt es Ideen und Forschungsansätze, wie es sich umsetzen ließe, dass man zumindest ein Postquantum-Kryptographieverfahren einbauen ließe. Plus wir sehen durch die Beschäftigung mit dem Thema, es wird schon effizienter. Es gibt hier und da noch eine Stellschraube, wo man vielleicht was machen kann, eben weil man das Thema angeht. Klar gibt's auch Grenzen. Was ich mich so ein bisschen frage, ich weiß nicht, wer von euch drei da am besten das beantworten könnte, ist, wie ist so der Stand der Debatte? Also sind wir noch in dem Bereich so früh, dass gesagt wird, wir gehen in ganz viele Richtungen und versuchen rauszufinden, was kann man hier machen, was kann man da machen? Also zum Beispiel Hash-based Kryptographieverfahren. Oder ist es schon so, dass man sagt, okay, wir haben so zwei, drei Verfahren, die sind wahrscheinlich am lohnenswertesten, in die Richtung soll es gehen und wie umstritten ist das? Also wie kontrovers wird das diskutiert? Ist das, also das Schlimmste, was ja passieren könnte, ist, wir haben zwei Lösungen, die sind beide fiese Trade-off-Sachen, ne? Das eine zu groß, das andere irgendwie lange Verifizierbarkeit und pipapo. Und es bilden sich so zwei Lager, die wie Big Blocker, Small Blocker, damals in den Block Size Wars, wo man sich so ein bisschen verrennt in der Debatte. Also vielleicht kann da ja mal einer einen Überblick geben, wo wir da stehen und wie gut so der Diskussionsstand da ist. Also zieht man mehr an einem Strang und bilden sich so Lösungen raus oder ist es noch einfach super kontrovers?
Also ich kann gerne mal kurz meinen Eindruck von der Diskussion wiedergeben. Ich bin jetzt vielleicht nicht ganz auf dem absoluten neuesten Stand, aber ich habe mich ein bisschen eingelesen. Und mein Eindruck ist, wir sind noch ziemlich in der Explorationsphase. Es gibt ziemlich viele Leute, die sich ziemlich viele verschiedene Ideen angucken, was man machen könnte. Und es ist, wie Jonas schon gesagt hat, die haben halt alle Nachteile. Ne? Es gibt halt nicht die eine Lösung, die perfekt ist. Und deswegen habe ich den Eindruck ganz stark im Moment so eine Meta-Debatte, wo die grundsätzliche Frage her ist so, ja, okay, gegeben den Fakt, dass jetzt nichts perfekt ist, aber wir irgendwie doch was machen müssen und sei es nur, um die Leute zu beruhigen, die irgendwie FAT produzieren und sagen, Bitcoin macht nichts, müssen wir irgendwas tun. Aber was? Was können wir tun, um irgendwas zu machen? Aber uns sozusagen offen zu halten für die ganzen Verbesserungen, die wir erwarten, dass die irgendwann, die Technik wird besser werden. Aber also am liebsten würden wir einfach noch viele Jahre abwarten. Aber das könnte auch ziemlich schlecht sein. Deswegen müssen wir irgendwas jetzt machen am besten oder ziemlich bald. Und die Frage ist, wie könnte sowas aussehen? Und da gibt's so ein paar Ideen, wie man sowas machen könnte. So ein Stichpunkt hier ist Algorithmic Agility, heißt das, glaube ich. Merch möchte was dazu sagen?
Ich wollte generell was zu den potenziellen Ansätzen sagen, aber ich lasse Jonas dann nachher etwas sagen zum Thema algorithmische Agilität. Also erstens, beobachten, was andere machen, ist grandios. Aber wir haben eben dieses Problem, dass wir Signaturverfahren wollen, die kleiner sind. Wenn du eine Website dich einmal mit einem Server authentifizieren musst, dann juckt dich das halt nicht, wenn das ein paar Kilobyte sind. Und das funktioniert perfekt für die. Aber wenn wir halt für jede Transaktion 14 Kilobyte in die Blockchain schreiben wollen, dann ist das ein Dealbreaker für uns. Also das, den Abstrich, der gefällt uns nicht besonders gut. Zurzeit sieht es jetzt also so aus, als ob Leute gerne neue Output-Skripte einführen wollen, die diesen Long-Exposure-Attack eindämmen. Also weil wir eben so viel investiert haben darin, dass wir TypeScript haben und Pay-to-Taproot-basierende, also Entschuldigung, ich sollte sagen, was gängigerweise als Schnorr-Signatur bezeichnet wird in Bitcoin, verwenden können, die alle diese schönen Features und Funktionalität erlauben, gibt es jetzt diesen Vorschlag BIP 360, Pay-to-Merkle-Root, wo wir eben ein neues Output-Skript einführen, das einfach Pay-to-Taproot ohne den Keypath ist. Also im Output-Skript steht jetzt wieder ein Hash. Man kann eben nicht den sehr kompakten Keypath-Spend mehr machen, wo man nur eine Signatur im Input-Skript von 64 Byte liefern muss, um das auszugeben, sondern man zeigt eben, hier war ein Merkle-Tree und hier gibt es ein Skript und in diesem Skript sind folgende Konditionen definiert und dann geht es wieder. Das ist jetzt wieder Hash-gesichert, das ist ein Vorschlag und der würde eben dieses Long-Exposure-Problem erstmal eindämmen, der würde Leuten ermöglichen, dass sie ihre Coins in dieses neue Output-Skript bewegen und dann wäre zumindest, wenn der Quantencomputer viel Zeit braucht, um Schlüssel auszurechnen, wäre das eingedämmt. Aber da ist dann zum Beispiel das Gegenargument, ja, wenn wir uns eh auf den Script Path beschränken wollen, dann könnten wir ja auch einfach Pay-to-Taproot weiterverwenden und den Key Path einfach abschalten, irgendwann, wenn Quantencomputer kommen. Da gibt's ein bisschen Streit gerade. Und dann gibt's eben die ganz langfristigen Pläne. Also, wenn wir nicht nur den Long Exposure Attack bedenken müssen, sondern auch den Short Exposure Attack, also zwischen das Input Script wird veröffentlicht und die Transaktion ist bestätigt, kann ein Quantencomputer den Schlüssel ausrechnen. Da brauchen wir dann definitiv Post-Quantum Security und da sind wir definitiv noch total in der Explorationsphase, eben weil die Lattice-Based Signaturen, die Jonas schon erwähnt hatte, aber nicht namentlich, glaube ich, die neuen kryptografischen Assumptions einführen, die sind eben relativ neu, aber brauchen neue Annahmen in der Kryptografie, die Bitcoin verwendet und das ist ein bisschen unpopulär. Oder wir haben eben diese riesigen hash-basierten Signaturen, die wir jetzt schon länger besprochen haben. Das heißt also, das BIP 360 wurde vor kurzem veröffentlicht. Das hat gemischten Empfang bisher, aber das wäre eine Idee, wie man die Long Exposure Attack zumindest mittelfristig abdecken könnte.
Aber das habe ich jetzt noch nicht verstanden. Also was ist das, wie funktioniert dieses BIP 360? Also wie löst das das Problem? Warum kann ich nicht stattdessen einfach nur einen ganz normalen Pay-to-Public-Key-Hash-Ding benutzen? Also was ist der Unterschied?
Ja, also du kannst einfach einen Pay-to-Public-Key-Hash verwenden, der hat die gleiche Sicherheit. Also wenn die Adresse nicht vorher verwendet wurde, dann steht im Output-Script ein Hash und das ist sicher gegen Quantenangriffe. Das heißt, dein Output ist sicher gegen Long-Exposure-Attacks. Wenn du aber TypeScript-Sachen machen möchtest oder Schnorr-Signatur-Sachen machen möchtest,
okay,
dann bräuchtest du ja eigentlich im Moment Pay-to-Taproot. Und Pay-to-Taproot ist unsicher, weil selbst wenn du den Key nicht kennst,
ja,
gibt es einen Key-Path und der Quantencomputer kann ausrechnen, auch wenn du ihn nicht kennst. Das heißt, dein Geld ist nicht sicher gegen Long-Exposure-Attacks.
Okay, also das ist nur für den Fall, wo ich unbedingt Taproot-Adressen benutzen möchte, weil ich da irgendwelche Skripte drin habe, um die dann sicher zu machen. Okay, verstehe. Okay, zurück vielleicht zu dieser Metadebatte und solche Dinge wie Algorithmic Agility. Jonas, ich würde gerne mal hören, was dein Eindruck von dieser Debatte ist.
Ja, es ist immer sozusagen im Bitcoin-Space schwierig zu sagen, was jetzt der Stand der Debatte ist, weil doch durch das Medium immer viel verloren geht und nicht jeder irgendwie seine Meinung die ganze Zeit dazu äußert. Deswegen für mich auch schwer zu sagen, für diese längerfristigen Sachen, wie kann Bitcoin in der Zukunft wirklich gut funktionieren in einem Post-Quantum-Umfeld. Das ist komplett eine offene Frage für mich, wie das passieren kann. Dann ist die Frage, was können wir vielleicht in näherer Zukunft tun? Da finde ich den Ansatz mit Hash-Based Signatures, sich das genauer anzuschauen, schon interessant, weil auch wenn vielleicht in der Zukunft bessere Signaturverfahren gefunden werden, ich glaube, Hash-Based Signatures, so wie sie jetzt heute sind, haben immer sozusagen Trade-offs, die interessant sind, weil es einfach, es ist konservativ, es funktioniert, es ist schnell zu verifizieren und deshalb glaube ich, verliert man nicht allzu viel, wenn man jetzt heute sagen würde, okay, wir fügen so etwas eventuell zu Bitcoin hinzu. Das ist also, ich kann darüber reden, was wir zum Beispiel machen. Bei Blockstream ist genau das. Wir schauen uns an, aktuell, wie können wir vielleicht diese, also im Prinzip, für, wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen so ein Hash-Based Signature Scheme hinzufügen zu Bitcoin, da gibt es meiner Ansicht nach drei oder vielleicht vier Varianten. Es gibt einerseits die Standard, wir nehmen die standardisierte Variante, die heute existiert. Das sind dann 8000 Bytes Größe. Das ist schon standardisiert, da gibt es Implementationen von, die sind auch, haben hohe Qualität, müssen wir uns darum zumindest keine Gedanken machen. Die zweite Möglichkeit wäre, das ist sozusagen was in Zukunft standardisiert wird, das ist quasi genau dasselbe, aber es erlaubt nur 2 hoch 24 Signaturen. Und wir haben vorher besprochen, Bitcoin braucht nicht so viele Signaturen. Also es würde im Prinzip auch ausreichen und dann hätten wir wahrscheinlich Signaturen, die sind 3,5 Kilobytes groß. Dann gibt es die Möglichkeit, okay, was können wir abseits dieser standardisierten Verfahren machen, was vielleicht sogar strikt besser ist als das, was standardisiert ist. Weil das, was standardisiert ist, das ist schon ein paar Jahre her und da gibt es seitdem auch ein paar Improvements sogar, die sind relativ klein. Da kann man sagen, okay, da sind die Signaturen vielleicht 10% kleiner und hier ein paar Verbesserungen, da ein paar Verbesserungen. Aber es ist strikt besser als das, was standardisiert ist. Und die vierte Möglichkeit ist, wir machen ganz was anderes. Also Hash-Based, aber irgendwie ganz anders, nur dass wir es mal proposed haben für die Bitcoin-Community, was halt ganz anders funktioniert. Und zum Beispiel dieses Stateful-Verfahren mit Fallback, nennen wir übrigens Shrinks, dass wir das sozusagen auch vorschlagen als was ganz anderes, dass man sozusagen die Auswahl hat. Also das ist der eine Bereich, den wir uns anschauen. Und das andere, was wir uns anschauen, ist halt die Lattice-Based Signatures. Dazu muss ich aber sagen, Murch, die sind nicht kleiner als Hash-Based Signatures, weil wenn man den Public Key dazu rechnet, sind die auch 5 Kilobyte groß. Und wenn wir sozusagen ein Hash-Based Signaturverfahren benutzen, was 2 hoch 40 Signaturen erlaubt, sind wir bei 4 Kilobytes. Also die sind nicht kleiner, aber was sie halt als Vorteil haben, ist, dass sie sozusagen die mathematische Struktur haben, die es erlaubt, eventuell Sachen wie Multisignatures, Threshold Signatures, Signature Aggregation und so weiter zu nutzen. Deswegen innerhalb von Blockstream schauen wir uns das an, wie können wir sozusagen diese Signaturverfahren nehmen und dann für den Bitcoin Use Case uns anschauen. Die sind halt deutlich komplizierter als die Hash-Based Signatures. Also das ist ein bisschen ein Zukunftsthema. Und aktuell, also unser aktueller Forschungsstand ist, dass sie leider bei weitem nicht so gut funktionieren wie unsere aktuellen schönen Schnorr-Signaturen für so Advanced Cryptography. Zum Beispiel Silent Payments wollen wir auch haben. Also es gibt ganz viel, was man eigentlich im Bitcoin-Space gerne hätte, was mit Hash-Based Signatures definitiv nicht funktioniert, was mit Lattice-Based Signatures, ja, ist noch eine Frage, funktioniert das? Es funktioniert vielleicht ein bisschen, aber nur so ein bisschen, dass es vielleicht sich gar nicht lohnt. Das ist so gerade die Frage und deswegen schauen wir uns quasi diese zwei Felder im Bereich der Kryptographie hauptsächlich gerade an.
Aber es gibt auch noch sozusagen exotischere Sachen, so Isogenie-Verfahren und so, oder? Also die irgendwie weder das eine noch das andere sind und auch noch ein paar Vorteile haben, aber die sind noch wahrscheinlich noch weniger erforscht oder so.
Ja, genau. Also da sind wirklich die kryptografischen Annahmen relativ neu und da gibt's auch tatsächlich Beispiele von Verfahren, die vorgeschlagen wurden von Kryptografen mit bestem Ruf und dann doch gebrochen wurden. Das heißt, da ist das Vertrauen in die nicht so groß, aber dann wären die Signaturen nur 250 Bytes so groß.
Ich glaube, mit denen hatte ich das verwechselt. Danke für die Korrektur. Ja. Aber ich glaube, da war jetzt gerade eins, das in NIST in die vierte Runde gekommen ist und dann wurde das von einem traditionellen Computer gebrochen und das
das war halt peinlich. Uncool. Das ist natürlich peinlich, klar. Okay, aber wir sehen, okay, da gibt's jetzt viele Trade-offs und viele Sachen zu machen und da ist ja also jetzt die Frage, okay, was kann man jetzt machen? Und ein Ding, was ich schon ein paar Mal erwähnt habe, worauf ihr bis jetzt nicht eingegangen seid, ist dieses Algorithmic Agility Konzept. Ich glaube, das ist von Ethan Heilmann. Der hat das, glaube ich, aufgebracht irgendwie in die Diskussion. Also dass man ja sagen könnte, okay, wir machen eine Art von neuen Adressen, die man ganz normal ausgeben kann, wie immer, mit stinknormalen Schnorrsignaturen oder sowas. Aber falls das irgendwann nicht mehr gehen sollte, dann sehen wir vor, man kann auch so eine komplizierte, zum Beispiel Hash-Based-Signatur machen, die riesengroß ist. Das will man nicht, aber wenn man halt die Optionen nur noch hat, weil das andere nicht mehr geht, dann kann man das immer noch machen, sozusagen. Man kann das sozusagen so als Fallback einbauen, so eine ganz konservative und relativ große Ding, sodass man dann sagen kann, wenn jemand wirklich besorgt ist, dass seine Coins geklaut werden könnten durch eine Long-Range-Attacke, dann kann er eben so eine Adresse benutzen, bei der er ganz sicher weiß, okay, wenn irgendwann die Quantencomputer da sind, dann werden einfach die Schnorrsignaturen gesperrt und ich kann aber trotzdem noch meine Hash-Based-Signatur generieren und kann die trotzdem noch ausgeben. Aber da gibt es auch, glaube ich, so ein bisschen hin und her und die Leute sagen, das ist vielleicht gar nicht so nützlich, weil dann gibt es so das Argument, naja, das müssten ja aber dann alle machen, weil wenn das nicht alle machen, dann haben wir wieder das Problem, wie wir es ja grundsätzlich mit den Satoshi-Coins haben, es wird immer Leute geben, die das nicht tun, ja, und wenn die Coins von den Leuten angreifbar sind, dann ist es auch egal, ob ich meine Coins noch ausgeben kann, weil meine Coins dann gar nichts mehr wert sind. Also das sind solche so eine komischen Catch-22-Argumente und diese Meta-Debatte, die finde ich da irgendwie ganz interessant so. Aber die ist halt auch sehr schwer zu verfolgen. Also sozusagen, was können wir jetzt machen und sollten wir jetzt überhaupt irgendwas machen?
Ich würde da nochmal ganz kurz reingrätschen und eine Zusammenfassung machen, nämlich so wie ich es verstanden habe, die gute Nachricht ist, wenn der Q-Day jetzt morgen kommen würde und er kommt höchstwahrscheinlich nicht, ist es relativ wahrscheinlich, dass es Konsens gibt, so ein Verfahren einzubauen, bums, Bitcoin wäre auf einmal, würde rumpeln und knacken und nicht mehr so geil funktionieren und hätte irgendwie einen Platten, aber es würde weitergehen. Also da muss man sich als Nutzer schon mal keine schlaflosen Nächte jetzt machen. Ne? Irgendwie würde man nicht ins Leere fallen, aber die Frage ist eben, wie dieser Transitionsprozess gestaltet werden kann, weil da auch Faktoren reinspielen mit, wissen wir denn das mit dem Q-Day, ne? Ist das offensichtlich, wird das irgendwo kommuniziert oder ist der auf einmal da und greift irgendwas an und man muss sich das so ein bisschen zusammenreimen? Aber Stefan hat es schon ein bisschen auch angedeutet, ne? Die Debatte ist eigentlich auch auf einer anderen Ebene, nicht nur diese technische, sondern tatsächlich, wie schafft man dieses gesamte Konstrukt Bitcoin am Laufen zu halten, mit dem Vertrauen in gewisse Annahmen, nicht nur Kryptographie bezogen, sondern verlorene Coins oder absichtlich verbrannte Coins, gab es ja auch mal so Verfahren, dass die auch wirklich weg sind. Aber Merch, wolltest du davor noch was reingrätschen, bevor wir jetzt in den Teil der Debatte einsteigen?
Ja, ich wollte ganz kurz noch etwas hinzufügen zu meinem Thema Pay-to-Merkle-Root vorhin, also BEP360, warum das eigentlich jetzt doch attraktiv ist, dass ich nämlich, da habe ich einen Aspekt vergessen. Also, wenn wir nämlich so ein hash-basiertes Verfahren einführen mit diesen riesigen Schlüsseln und Signaturen, dann würden wir das wahrscheinlich einführen über TypeScript als ein Ob-Success-Code. Also in Taproot gibt's Upgrade-Hooks, die Ob-Success-Codes. Und da würden wir einen von denen verwenden, um dieses Signaturverfahren einzuführen. Und dementsprechend, wir wollen das in TypeScript. Wir würden wahrscheinlich nämlich das Post-Quantum Signaturverfahren über TypeScript einführen und da würde Pay-to-Merkle-Root eben jetzt helfen, weil der Output hash-basiert ist, ist der Output selbst nicht angreifbar und dann könnte man durch den Skriptbaum mehrere Blätter haben in dem Baum, wo ein Blatt eben ein Schnorrsignatur-basiertes Blatt wäre, das günstig auszugeben ist, wo Leute weiter die Vorzüge von Schnorrsignaturen, Music, Silent Payments und so weiter verwenden können, aber dann eben ein zweites Blatt im Baum haben, wo dieses Post-Quantum-Signaturverfahren verwendet wird in dem Blatt-Skript und dort könnten sie dann eben, falls der Quantencomputer kommt, eben drauf zurückfallen und dieses Blatt verwenden und dann Sphinx oder was auch immer, eine hash-basierte Riesensignatur verwenden stattdessen.
Aber vielleicht nochmal als Nachfrage, wenn du sagst, wir führen das ein und das ist dann irgendwie verfügbar, das ist doch letztlich ein neuer Standard für ein Adressverfahren und das muss dann die Wallet-Software implementieren und ich muss das dann aktiv benutzen als User. Das ist jetzt nichts, wo ich passiv sitzen kann und sagen, die Devs, die machen das schon alles, sondern man kann nur diesen Vorschlag machen, ins Netz geben, die ganzen verschiedenen Wallet-Devs müssen das umsetzen. Es muss auch idealerweise getestet werden. Und das heißt, da ist auch ein riesiger Zeitraum, ehe man das jetzt schon schafft, dass das einigermaßen auch flächendeckend dann wäre.
Ja, also erstmal muss es standardisiert werden, dann muss es aktiviert werden, dann müssen auch die Wallets das verwenden und dann müssen alle Nutzer ihre Coins bewegen. Ne? Wir haben jetzt 180 Millionen UTXOs, von denen sind also 6,1 Millionen Coins sind gerade angreifbar mit Long Exposure Attacks und ungefähr die Hälfte aller UTXOs sind Pay to Taproot. Dank unserer Freunde. Freunde ist hier sarkastisch, auch im vorherigen Male. Dementsprechend, ja, da wäre dann vielleicht die Frage, wo wir den Blockspace herkriegen, weil, wie gesagt, das passen 3.500 bis 4.500 Transaktionen ungefähr in einen Block, wenn es alles Pay-to-Taproot ist und minimal dann vielleicht ein bisschen mehr. Aber das ist halt, ja, ein Multi-Jahr-Plan. Selbst wenn wir heute das entscheiden und morgen das in Bitcoin Core veröffentlicht wird, dann dauert es vielleicht Jahre, bis die UTXOs sich bewegt haben. Ne? Also deswegen, selbst wenn wir skeptisch sind, wie schnell der Quantencomputer kommt, erstens müssen wir darauf reagieren, jetzt gerade, weil Leute sich schon Sorgen darüber machen. Und zweitens, selbst wenn wir einen Plan haben und eine Lösung haben, wird es vielleicht 5 bis 10 Jahre dauern, bis die Lösung voll umgesetzt ist auf der Netzwerkrealität.
Und selbst dann wirst du immer Leute haben, die ihre Coins nicht bewegt haben, ne? Und sei es Satoshi. Und dann entsteht das Problem, wie gehen wir denn damit um? Dann wird es ziemlich sicher einen Fork geben, ne? Einen Chainsplit, weil es wird Leute geben, die sagen, in Bitcoin darf man nichts konfiszieren und es wird Leute geben, die sagen, der Coin, der jetzt nichts mehr wert ist, weil alles geklaut worden ist, der interessiert mich nicht mehr.
Ich wollte nochmal einen kurzen Schritt zurückgehen und zwar, es gibt die Möglichkeit, zumindest bei Taproot, dass nicht alle User vor dem Q-Day sozusagen auf einen Post-Quanten-Output wechseln müsste, sondern es gäbe auch die Möglichkeit, man schaltet sozusagen diese Taproot-Adressen aus und dann muss der User sozusagen einen Beweis machen, dass er den Seed zu diesem Public Key kennt. Weil diese Ableitung von Seed zu Public Key, die kann der Quantencomputer nicht knacken. Das kann nur der User wissen, weil das funktioniert über Hash-Funktionen. Und das heißt, im Falle dieser Taproot-Output würde ausgeschaltet, das heißt, der kann auf dem normalen Weg nicht mehr ausgegeben werden, würde eine neue Regel eingeführt werden ins Bitcoin-Protokoll, okay, diesen Coin kann jetzt ausgegeben werden, indem man eben zeigt, dass man den Seed kennt und zwar macht man das dann in Zero Knowledge, wie auch immer, dass man den Seed nicht preisgibt. Aber das wäre auch noch eine potenzielle Möglichkeit, ist aber auch mit vielen Nachteilen wiederum verbunden.
Genau, also das ist auch was man sozusagen im Nachhinein machen könnte. Ne? Also wenn jetzt morgen der Quantencomputer kommt, dann wäre das wahrscheinlich die Lösung, die wir bevorzugen würden, weil eine andere haben wir halt nicht. Ne?
Ja, genau. Das ist bisher der Vorschlag für retroaktiv reagieren. Ich weiß nicht, ob es nur Tadges Lifeboat-Vorschlag ist, aber das ist so das Schlagwort, unter dem der gehandelt wird normalerweise. Man beweist eben, dass man etwas weiß, was der Quantencomputer nicht errechnen kann. Und dann im Zusammenhang, dass der Beweis schon auf der Chain ist, kann man eine normale Signatur verwenden, weil sich, dass beides da ist, ist unwahrscheinlich. Beziehungsweise der Beweis würde dann vielleicht sogar, also der Beweis, dass man weiß, wie der Key abgeleitet wurde, würde dann sich auch genau auf eine Transaktion committen und damit ist die Transaktion jetzt auch abgedeckt und man weiß, dass die Transaktion, die signiert ist, nicht von einem Quantencomputer kommt, sondern von dem Besitzer des Coins.
Ist denn, ich weiß nicht, ob das eine sehr dumme oder eine kluge Frage ist, aber wenn ich jetzt, das war in den letzten Jahren immer mal so ein Trend, ne? Ich nehme mein Seed, hämmer den irgendwie in Metall, stanze den irgendwo ein und vergrab ihm im Garten und sag irgendjemand, wenn ich gestorben bin, hol das da raus, da sind Bitcoin drauf. Ist das noch eine Methode oder müssen die Leute auch denken, naja, vielleicht hole ich das mal raus. Ich muss mir ein neues Backup-System überlegen, wie ich meine Coins vererbe, weil sie vielleicht nicht mehr sicher sind?
Ja, das kommt, glaube ich, also da bei diesen Recovery-Verfahren, wie die auch genannt werden, ich glaube, da gibt es noch so viele offene Fragen, wie die funktionieren könnten, dass man es jetzt nur schwer sagen kann. Ob man dafür den Seed braucht oder vielleicht nur so einen Zwischenschritt, das wäre auch möglich. Also es ist irgendwie schwer jetzt zu sagen.
Ich finde es halt nur interessant, weil es gibt so Leute, die haben so darauf vertraut, dass Bitcoin so sicher ist, ne? Und dass du das einfach Cold Storage ist einfach Cold Storage, aber du kannst irgendwas vergraben und die Bitcoins liegen halt im Internet und es kann was passieren, dass sie dann trotzdem, dass wenn du es ausgräbst, ist es halt doch nicht mehr da. Auf der anderen Seite ist vielleicht doch ein Tipp, was man machen könnte, ist schon mal ein bisschen anfangen, seine UTXOs zu konsolidieren, solange die Gebühren günstig sind. Ich meine, wird ja immer wieder mal gesagt, dass man nicht so viel rumliegen haben soll, aber das wäre ja zumindest so klitzekleine Maßnahme im Vergleich zu, wir brauchen nicht 10 Jahre für die Transition, sondern nur noch 9,5.
Und definitiv sollte man seine mehrfach verwendeten Adressen vermeiden, ja. Also man sollte Address Reuse nicht mehr machen, weil das ist definitiv schlecht.
Also achtet auf eure Coin-Hygiene.
Ja, Address Reuse war schon immer schlecht, ist immer noch schlecht, aber das ist das Einfachste, was man jetzt schon machen kann. Und genau, wie Friedemann sagt, im Sommer hatten wir ja den Subset Summer, also meine haben plötzlich angefangen, Transaktionen zu akzeptieren, deren Gebühren unter dem vorherigen Default Minimum waren. Also bislang hatte man 1 Satoshi per V-Byte zahlen müssen und jetzt im Moment kostet es ungefähr 0,12 Sats per V-Byte pro Byte. Das heißt, im Moment kostet ein Pay-to-Taproot-Input gerade mal 6 Satoshis oder 7 Satoshis, je nachdem, welche Fee-Rate man verwendet. Das heißt, diese 90 Millionen Pay-to-Taproot-Outputs, die erzeugt wurden, um Affenbilder auf die Blockchain zu schreiben, könnten sich doch auch mal jetzt ein bisschen konsolidieren, bitte. Danke.
Bist du nicht bei Core? Ich dachte, ihr unterstützt ausschließlich eure Freunde von den Spam.
Wenn wir das Fass jetzt auch noch aufmachen, dann sind wir aber nochmal 2 Stunden.
Nein, das machen wir jetzt nicht. Das war jetzt nur ein dummer Witz. Ich weiß, dass niemand von uns auf JPEGs auf der Blockchain steht. Genau, also wenn ich das jetzt so höre, dann klingt das ja irgendwie total, total negativ. So, ich habe irgendwie so einen negativen Eindruck, so irgendwie, dass so, ja, es gibt keine richtig guten Lösungen und es gibt so unlösbare Dilemmas. Ich habe einen Grund, warum ich das nicht so wirklich so sehe, aber seht ihr das wirklich so negativ, wie das jetzt für mich klingt?
Ja, es ist für mich auf jeden Fall eine Herausforderung, wenn der Quantencomputer wirklich kommt. Ich meine, ich hoffe auch, dass er nicht kommt. Dann wäre meine ganze Arbeit umsonst, aber ich glaube, dann haben wir weniger Arbeit in der Zukunft. Also wenn er kommt, dann ist das auf jeden Fall eine Herausforderung. Und ja, wir haben es mehrfach anklingen lassen, aber noch nicht besprochen, aber die Frage ist wirklich, was macht man mit den Coins, die nicht migrieren? Und ich glaube, das kann im Prinzip kann es ein ziemlich großes Drama werden. Ich glaube, es gibt einen ziemlich klaren Outcome, für mich zumindest, aber Drama wird es auf jeden Fall verursachen.
Das, was heißt das? Was ist dein klarer Outcome?
Okay, also gehen wir in die Diskussion jetzt. Also meiner Ansicht nach, es gibt 3 verschiedene Ansätze, die ich gesehen habe, was macht man mit sozusagen Satoshis Coins. Die erste ist die moralphilosophische. Da fange ich an. Ich schreibe mir auf meine Axiome, du sollst nicht stehlen und solche Dinge. Und dann folgere ich daraus, entweder, dass die quasi ausgeschaltet werden sollen, also sie nicht ausgebbar sind, die werden dann eingefroren. Und werden ja nicht gestohlen, aber es ist schwerer, das Stehlen zu nennen. Die werden eingefroren. Oder ich folge daraus, die werden nicht eingefroren. Das ist der Nachteil dieser Methode, meiner Meinung nach. Aus den Axiomen, denen vielleicht alle zustimmen können, kann man eigentlich fast alles folgern. Also zumindest ist für mich, der jetzt kein Moralphilosoph ist. Dann gibt es die zweite Möglichkeit, meiner Ansicht nach, die ich gehört habe, war die sozusagen so eine Art, ich weiß gar nicht, wie man es auf Deutsch nennt, halt so eine Art Occam's Razor, so ein Razor-Argument. Was ist der minimale Konsensänderung, die man machen kann? Und die minimale Konsensänderung ist, ich mache gar keine Konsensänderung. Also ich mache keine Regeländerung. Das heißt, die Coins von Satoshi sind ausgebbar, muss ich keinen Softfork dazu machen, ich mache einfach gar nichts. Das ist sozusagen die Standardlösung. Und das Dritte ist halt, was glaube ich, das am ehesten einfach passiert, ist das realistische, das quasi das ökonomische Argument. Es gibt eventuell einen Chainsplit. Also wenn es kein Chainsplit ist, ist die bevor es den Chainsplit gibt, ist die Frage sozusagen für jeden Full-Node-User, welche Regeln für Bitcoin möchte ich jetzt anwenden? Das ist sowieso immer die Frage. Wir haben darüber Konsens, aber sagen wir mal, es gibt zwei verschiedene Regelsätze. Die eine, die schalten diese Coins aus, frieren die ein, die anderen nicht. Dann ist die Frage, welche Regeln möchte ich auf meiner Node laufen haben? Und ich glaube, jeder hat einen Anreiz dazu, die zu nehmen, die diese alten Coins ausschalten. Einfach aus dem ökonomischen Argument, weil die nicht verkauft werden können. Und ich glaube, gerade für diese alten Coins, die nicht, also es ist gegeben der Annahme wirklich, dass genug Zeit ist, auch diese Coins zu moven. Wenn jetzt der Quantencomputer nächste Woche kommt, dann glaube ich, kann man das Argument nicht machen. Aber wenn er jetzt in vielen Jahren kommt, glaube ich, zumindest für mich persönlich, gibt es da keinen sozusagen Social Contract, den ich irgendwann mal unterschrieben habe, dass diese Coins nicht eingefroren werden können. Weil wir haben hier wirklich einen Fall, der ist nicht gedeckt durch Bitcoin Social Contract, nicht stehlen und nicht einfrieren. Natürlich, wir wollen keine Coins einfrieren und stehlen, erst recht nicht. Aber hier sind wir wirklich in einem Fall, da gibt's keine gute Antwort. Und ich glaube, in dem Fall, wo das nicht gedeckt ist in diesem impliziten Social Contract, kann man wirklich sagen, okay, man kann die einfrieren. Und deswegen existiert ein Anreiz, eben diese einzufrieren. Und das würde sich auch, glaube ich, dann ökonomisch an, weil ich glaube, es gibt Anzeichen dafür, dass es eben einen Chainsplit gibt, weil es gibt Leute, für die ist das ein großes Problem, diese Coins einzufrieren, die sagen, das machen wir auf gar keinen Fall, das widerspricht Bitcoins Social Contract. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, es gibt diesen Chainsplit und dann gibt es halt einfach, wird man sehen, wie sich das dann ökonomisch am Ende aussieht, welche Chain dann am Ende einen größeren Wert hat, vielleicht nimmt die Chain, die weniger sozusagen Hashpower hat, vielleicht macht die auch noch zusätzliche Änderungen, ändert den Proof of Work, keine Ahnung, das kann man schwer sehen, aber ich glaube schon, dass es diese eine dominante Chain gibt, wo diese Coins eingefroren werden.
Aber es ist ja insofern auch spannend, weil solange die Frage nicht geklärt ist, entsteht immer ein ökonomischer Anreiz für die Entwicklung von Quantencomputern. Also wenn man jetzt mal annimmt, in den nächsten 5 bis 10 Jahren, Bitcoin geht nochmal durch die Decke durch irgendeinen Grund, ist auf einmal 500.000 wert oder sowas. Und du weißt, wenn ich den Quantencomputer habe, liegen da Coins rum, die ich mir holen kann. Gibt es bestimmt Risikoinvestoren, die sagen, okay, die Wette gehe ich ein oder so. Aber wenn das jetzt geklärt würde, was ich auch nicht für wahrscheinlich halte, dass sich da ein Konsens bildet, wie man damit umgeht, dann wäre das nicht mehr so attraktiv. Aber ohnehin ist das, finde ich, das eine super interessante Frage, wie sich dieser gesamte Prozess steuern oder auch so ein bisschen moderieren ließe. Ich meine, damals bei den Block Size Wars und der Fork, da war es ja auch so, irgendwann ist man dazu übergegangen, zu sagen, ihr Miner, die ihr auf der Seite seid, fleckt doch mal dieses Bit und so, um so eine Vorabstimmung zu machen. Das war schon fast mikrodemokratisch oder so, ne, wie so eine Fraktion erstmal abcheckt, bevor wir in die Entscheidung gehen, haben wir die Mehrheit, die wir eigentlich haben wollen. Wo jetzt in der Situation ergeben sich ja so ganz andere, weil eben andere Player mit in dem Spiel sind, die irgendwas machen müssen, ergibt sich wieder so eine ganz neue Situation. Was ich gerade, als ihr gesprochen habt, überlegt habe, ist, ob man nicht für die Nutzer schon mal irgendwas definiert, wo man sagt, wenn diese Nachricht auftaucht, dann müsst ihr eure Coins bewegen. Dass man jetzt schon anfängt, den Leuten zu sagen, in der letzten Folge haben wir ja über Bitcoin-Einsteiger-Workshops, hatte ich so gesprochen, ne? Und da haben die erzählt, ja, wir gehen dahin, machen Transaktionen und üben das alles. Und dass man denen schon sagt, es wird so ein Event geben, achtet auf diese Nachricht. Wenn die kommt, ist das so ein allgemeines Zeichen wie, spätestens jetzt solltet ihr vielleicht anfangen, euch mit einer Transaktion zu beschäftigen, wo ihr eure Coins wieder bewegt. Aber das ist jetzt nur so eine wilde Idee, wie man dieses gesamte Konzept kommuniziert. Und vor allen Dingen du, Merge, ich glaube, ich habe dich mal bei Notsignal gehört, wo es um die Debatte mit Nots ging oder sowas oder irgendwas, wo du auch gesagt hattest, dass du diese Kommunikation tatsächlich, wir würden eigentlich viel lieber entwickeln und uns um den Code kümmern, aber so Debatten zu moderieren und auch ansprechbar zu sein, ist irgendwie so ein ganz wichtiger Punkt. Und ich kann mir vorstellen, dass, weil das eben so ein Thema ist, was nicht weggehen wird mit dem Quantending und irgendwie, dass man da wahrscheinlich auch neue Arten entwickeln wird, wie man in so einem dezentralen Netzwerk kommuniziert, auch menschlich gesehen, sozial.
Ja, ich wollte noch ein paar Sachen hinzufügen. Also erstens bezüglich Jonas' Beispiel, Das Argument ist natürlich, wenn 6,1 Millionen Coins abgreifbar sind von Quantencomputer, wenn der Quantencomputer kommt, dann ist es vielleicht egal, dass deine Coins sicher sind, weil wenn 6,1 Millionen Bitcoin verkauft werden, ist der Preis von Bitcoin entsprechend niedrig. Und dementsprechend glaube ich, die Leute, die argumentieren, dass das offensichtlich der Fork, auf dem diese Coins verbrannt oder gesperrt oder eingefroren sind, wertvoller ist, weil er Stabilität hat. Dieses Risiko existiert dort nicht. Und das moralische Argument dagegen ist, man sollte natürlich nicht den Besitz anderer zerstören und wir können nicht unterscheiden, ob Coins verloren sind oder einfach noch nicht bewegt wurden vom Besitzer. Und dementsprechend, wenn wir eben, selbst wenn wir eine lange Zeit lassen, könnte ja jemand seine Coins in einen Locktime gesperrt haben, das erst in 20 Jahren ausgebbar ist. Oder die könnten im Knast sitzen oder sie haben es vererbt, aber das Erbe wird erst in 10 Jahren veröffentlicht und sie sind einfach früher gestorben, als sie gedacht hatten oder was auch immer. Das heißt, wir könnten ein paar False Positives haben, wo wir Coins zerstören, die eigentlich noch von Leuten im Besitz waren.
Naja, wir müssen sie ja nicht zerstören, oder? Also man könnte ja retroaktiv erlauben, mit so einem Zero Knowledge Proof oder so, die dann wieder zu aktivieren, wenn man sowas dann macht, ne? Also man könnte schon Dinge wiederherstellen, aber man kann ja erstmal sagen, man kann sie nicht einfach auf die traditionelle Art ausgeben, sozusagen.
Genau.
Ja, wobei nur dazu, das funktioniert ja nur, wenn auch dieser Seed existiert und das auch so abgeleitet wurde. Das heißt, auch in dem Fall würde es False Positives vermutlich geben.
Ja, viele der Pay-to-Public-Key-Outputs existieren seit einer Zeit, wo wir noch keine HD-Wallets hatten, wo jeder private Schlüssel einzigartig gewürfelt wurde und ein Wallet-Backup einfach eine Kiste von Keys war. Und dementsprechend, wenn du einen neuen Output erzeugt hast, also sorry, eine neue Adresse erzeugt hast, hast du halt neue Schlüssel erzeugt und dein Backup musste abgedatet werden, ne? Ich wollte weiterhin hinzufügen, es gibt zwei weitere Proposals, die hier relevant sind. Erstens das Hourglass-Proposal, was ich dachte vielleicht dein dritter Fall sei. Man tut nicht einfrieren oder gar nichts tun, sondern man limitiert, wie viele dieser Outputs ausgegeben werden können. Hourglass oder also Flaschenhals vielleicht als eine griffige Übersetzung erlaubt einfach nur noch einen einzelnen Pay-to-Public-Key UTXO pro Block auszugeben. Und zwar darf der nur um einen Bitcoin reduziert werden. Also wenn du mit einem 50 Bitcoin Pay-to-Public-Key-Output anfängst, dann kannst du einen Bitcoin woanders hinschicken und 49 Bitcoin müssen Address Reuse zurück zum Public-Key geschickt werden. Das würde deutlich abmildern, wie viel Geld gleichzeitig freigesetzt werden kann, falls Quantencomputer auftauchen und schnell Keys knacken können. Aber dieses Proposal, das ist noch nicht mal zum BIP-Repository offen, das ist aber auf der Mailingliste mal durchgeschwommen. Und drittens, Jameson Lopp und einige Mitautoren haben vor, ich glaube schon im Jahr fast, darüber geschrieben, was eben eine Roadmap sein könnte, wie man langfristig auf diese Quantenbedrohung reagieren könnte. Und er macht eben dieses ökonomische Argument, dass die Leute, wenn sie die Entscheidung haben zwischen zwei Forks, dann wollen sie die Seite, wo verlorene Coins verbrannt wurden. Und er schlägt eben eine Timeline vor, wie man dahin migrieren könnte. Das ist BIP 361. Die ist offen als ein Draft im Repository, die kann man aber auch lesen. Die wurde auch schon auf der Mailingliste diskutiert. Da ist eben einfach die Idee, ich glaube 7 Jahre nachdem ein Postquantum-Verfahren eingeführt wurde, erlaubt man nicht mehr mit Präquantum-Signaturverfahren zu signieren. Das heißt, Leute haben 7 Jahre Zeit, ihre Coins zu bewegen zu dem neuen Output-Typ, wenn der neue Output-Typ da ist. Und dann schlägt er eben auch vor, so ein Recovery-Mechanismus einzubauen und dass man zu Post-Quantum migriert. So, das waren meine Hinzufügungen zu Jonas.
Ich finde das super spannend und ich habe gar nicht das Gefühl, wie du, Stefan, dass das so negativ ist. Ich meine, es ist, dass das Thema kommt, okay, das hat sich niemand jetzt ausgesucht, aber es ist da und das ist eben auch Teil von Bitcoin und der Welt, ne? Es wird immer irgendwas passieren, womit du nicht gerechnet hast oder worauf du vielleicht keine Lust hast. Aber was ich bis hierher so mitnehme, ist, es gibt einfach super viele Stellschrauben, Es gibt super viele Ideen. Es gibt Leute, die sich darum kümmern. Also insofern ist dieser Tweet vom Anfang nicht ganz verkehrt. Aber was mich interessiert, ihr beide aus eurer Sicht, habt ihr das Gefühl, es kümmern sich genug Leute um das Thema oder ist das unterbewertet oder ist das jetzt einfach so der Prozess, der läuft und das muss halt reifen und erst wenn man sich da reingräbt, sieht man halt auch, wo sind die Fehler, wo sind die Schwachstellen, wo kann man was Neues entwickeln? Also, oder ist das ein unterbewertetes Thema oder ist es gerade überhyped?
Ja.
Vielleicht Jonas mal oder ne Merch?
Ja, der hat ja gerade schon. Ich habe eigentlich ganz vergessen zu beantworten, was das eigentliche Thema war. Ich finde es eigentlich gar nicht so pessimistisch. Also persönlich habe ich großen Skeptizismus bezüglich Quantencomputern. Ich denke mal, dass das vielleicht ein bisschen durchgeschieden hatte, als ich darüber geredet hatte, wie groß die Engineering Challenge, die technische Herausforderung, diese Geräte tatsächlich zu bauen, also wie groß die Herausforderung zu sein scheint. Also ich war bis vor kurzem komplett überzeugt, dass das in meiner Lebenszeit überhaupt nicht mehr passieren wird, aber das ist natürlich schwer zu sagen, also Vorhersagen über die Zukunft zu machen und so. Aber es ist gut, dass Leute darüber reden. Ich finde, dass eine gute Zahl Leute darüber gerade redet. Es könnten vielleicht ein paar Leute konkreter auch sich mit den Vorschlägen auseinandersetzen. Im Moment ist natürlich mehr so, es ist immer eine Power Law, wie viele Leute sich am Stammtisch drüber unterhalten und wie viele Leute tatsächlich an der Materie arbeiten. Ich glaube, dass einige Forscher da sind, die ganz konkrete und gute Vorschläge machen. Aber die Debatte auf diesen Vorschlägen oder also dass halt andere Forscher sich einschalten und das mal durchlesen und was dazu ihren Senf dazu geben, das könnte noch ein bisschen mehr sein. Aber dann auch einfach, ich glaube, wir haben einen guten Satz an Dinge, die wir zwischenzeitlich tun können. Wenn wir uns erstmal gegen die Long Exposure Attacken schützen, dann hilft es schon mal. Und da gibt's mehrere gute, konkrete Vorschläge, ob das jetzt Pay-to-Merkle-Root ist oder Pay-to-Taproot nochmal mit einer neuen Version einführen, dass alle Leute einfach Pay-to-Taproot weiterverwenden können, aber quasi Leute, die diese Version Adresse verwenden, erlauben, dass der KeyPath-Spend der Pay-to-Taproot-Adresse, sagen wir mal Pay-to-Taproot V2 oder wie auch immer wir es dann nennen, die Leute, die das verwenden, sagen, ich habe einen Skriptbaum, ich kann später beweisen, dass ich einen Skriptbaum habe. Also wenn für diese Adressen der KeyPath später abgeschaltet werden, dann habe ich ja schon mein Opt-in, meine Zustimmung dafür gegeben. Und solche Sachen zu machen, wäre relativ günstig. Die UTXOs müssen immer noch umziehen, aber das würde allen Leuten eine Möglichkeit geben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und sich aktiv zu fühlen, das Gefühl zu haben, dass sie sich schon mal ein bisschen darauf vorbereitet haben und so weiter. Und ich hoffe, dass das den Foot und die Debatte, das Doomsaying ein bisschen mitigieren würde. Also persönlich im Moment reagieren wir, glaube ich, eher darauf, dass Leute Angst vor Quantum haben, als dass wir persönlich erwarten, dass Quantum um die Ecke kommt.
Ja, also ob sich jetzt genügend Leute darum kümmern, ist immer schwer zu sagen. Ich glaube, eine gute Anzahl Leute in Bitcoin-Space schaut sich das Problem auf jeden Fall an. Auf Sicht der Kryptographie kann man natürlich noch viel mehr machen. Wie gesagt, wir versuchen da sozusagen einen Teil abzudecken. Aber da gibt es sicher noch Bereiche, die nicht so beackert werden. Gerade mit diesen Sachen, die besonders langfristig sind, wo wir uns vielleicht jetzt noch nicht so unbedingt, das wäre jetzt nichts, was wir in naher Zukunft in Bitcoin-Regeln hinzufügen würden, aber es wäre vielleicht was Längerfristiges, wo wir sagen würden, okay, da würde dann Bitcoin wirklich gut funktionieren. Und da gibt's so Stichworte, die wir machen. Eine große Signatur oder eine kleine Signatur für den gesamten Block. Wir aggregieren alle Signaturen in eine Signatur, die dann für den gesamten Block ist. Es ist relativ kompliziert, aber es würde halt dazu führen, dass sozusagen die Signaturgröße insgesamt pro Block dann doch relativ klein würde. Und da gibt es schon noch einige Sachen, die man machen könnte. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass jetzt in naher Zukunft tatsächlich was passiert im Bitcoin-Space bezüglich Softfork. Da ist mein Gefühl, dass doch der Druck noch nicht genügend da ist, um jetzt wirklich was zu machen. Und ja, Murch hat es ganz am Anfang gesagt, wenn man jetzt nüchtern drauf guckt, auch das ist auch meine Meinung, ist aktuell Stand heute jetzt wirklich noch nicht so viel da an Quantencomputer. Klar, man muss genügend Zeit haben und so weiter. Aber mein Gefühl ist, es ist einfach noch nicht genügend Druck da, um jetzt wirklich einen Softfork zu machen. Das kann sich natürlich jederzeit ändern, je nachdem, wie sozusagen die Nachrichtenlage dann auch aussieht. Und da wird man dann darauf reagieren müssen.
Sehr spannend.
Aber ich hatte das gefragt, weil Merch ja auch gesagt hatte mal in dem anderen Podcast, so Kompetenz, kluge Köpfe, das ist halt auch eine knappe Ressource im Bitcoin-Space. Und es gibt ja auch andere Baustellen, die tatsächlich noch bearbeitet werden müssen.
Auf jeden Fall, ja.
Aber es klingt so, als wäre das, wir haben irgendwie eine Fallback-Option, die für den allerschlimmsten Notfall würde es jetzt nicht alles krachen gehen und es kümmern sich Leute drum und es gibt eben auch noch andere Baustellen, um die man sich kümmern muss. Und es ist sinnvoll, über das Thema zu reden, aber man muss es jetzt auch nicht hyperventilieren und irgendwie da in Panik verfallen. Und sich, das würde ich jetzt ein bisschen aus dem Gespräch mitnehmen, es ist nicht zwingend notwendig, sich eine quantensichere Hardware-Wallet zu kaufen, oder? Das ist doch Marketing, oder?
Was ist das überhaupt? Was soll das machen? Versteht das jemand?
Ich weiß nicht, was das macht. Vielleicht ist die.
Vielleicht hat die ein bisschen mehr Arbeitsspeicher oder so, dass er eine ganze Signatur von den Postquantum-Signatur überhaupt konsumieren kann.
Vielleicht ist die Firmware irgendwie mit einem Postquantenverfahren signiert oder sowas. Ich weiß wirklich nicht.
Interessant. Ja, vermutlich eigentlich einfach nur Marketing.
Sie sind auf jeden Fall sehr viel teurer als die ohne.
Das ist ein gutes Feature.
Das könnte natürlich wichtig sein, wenn die Leute mehr ausgeben, weil sie ein Feature kaufen, dann denken sie, das Feature funktioniert auch.
Ja.
Nee,
wie ist es bei dir, Stefan? Hast du noch?
Ich finde das eine sehr schöne Runde hier, sehr, sehr spannend. Genau, also mein grundsätzlicher Eindruck ist eben auch, dass da viele sehr kluge Leute dran arbeiten und das ist so ein bisschen, ich mache mir so ein bisschen Sorgen, dass es das Commons, wie heißt das Problem?
Tragödie der Allmende.
Genau, Tragödie der Allmende geben könnte, ne? Dass so alle, es gibt ganz viele Ideen so, aber niemand zieht es irgendwie durch, weil alle sagen, naja, wird ja vielleicht doch nicht passieren. Und am Schluss passiert es irgendwann und dann wissen wir nicht, was wir jetzt machen sollen, weil es gibt irgendwie immer noch 1 Million Ideen und es gibt irgendwie keinen Prozess, wie wir zu der Idee kommen, die wir jetzt wirklich machen. Darüber, das ist das, was mir so ein bisschen Sorge macht, aber warum ich nicht so furchtbar viel Angst davor habe, ist, dass wir solche Dinge ja in der Vergangenheit auch schon gelöst haben, solche Probleme. Es geht ja alle Leute, die da beteiligt sind, die haben ja alle Skin in the Game, ja. Die wollen ja alle ihr eigenes Geld retten. Und insofern, glaube ich, sorgt die Spieltheorie ist mein Glaube, also mein sozusagen der Meta-Glaube dahinter ist irgendwie so, naja, die Leute werden schon das auswählen, was für alle, also oder für die meisten Holder am besten ist am Schluss. Und das ist sozusagen, also meine Hoffnung dabei. Du scheinst anderer Meinung zu sein, Merch.
Nee, ich glaube, du hast recht. Also in dem Fall, wenn wirklich so eine externe Bedrohung besteht und viele Leute eben die ähnliche Motivation haben, dann gibt's ja vielleicht hoffentlich weniger Konflikt darüber, ob etwas getan werden muss und was eine gute Lösung ist, weil man eben auf eine konkrete externe Bedrohung reagiert, statt irgendwelche Feature-Wünsche, die manche wollen oder andere nicht wollen, vielleicht riskant finden. Natürlich gibt's dann auch vielleicht verschiedene Einschätzungen, wie riskant das ist und wie dringlich und so weiter, aber vom Ausgangspunkt her nehme ich auch an, dass es eher lösbar ist. Ja, die Frage ist halt, wie viel Zeit wir haben, wie schnell wir reagieren. Aber ich habe den Eindruck, dass wir im Moment schon in einem ganz guten Punkt sind. Wir haben gute Arbeit, die gemacht wird auf der theoretischen Seite. Und wir haben ein paar konkrete Sachen schon, die wir relativ schnell rausrollen könnten. Insofern, ich finde, ist gerade komfortabel, ja.
Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort.
Wollte ich auch gerade sagen, schönes Schlusswort. Ich finde es gerade komfortabel. Hätte ich nicht erwartet, dass das bei dieser Diskussion rauskommt.
Ja, es gibt unendlich viele Faktoren, die da noch mit reinspielen.
Famous last words, ne?
Okay. Gut, ja, dann machen wir es uns jetzt richtig komfortabel alle.
Ja, es ist ja auch schon spät, denn das müssen wir ja nochmal dazu sagen, wie unglaublich komplex es war, hier diesen Gipfel zu organisieren, weil wir bis vor kurzem noch auf 3 verschiedenen Kontinenten waren, jetzt sind wir zum Glück wieder nur auf 2. Aber immerhin, deswegen bin ich umso dankbarer, dass ihr heute unsere Gäste wart und uns geholfen habt, dieses komplizierte Thema mal ein bisschen einzuordnen.
Ja, müde ist man nur einmal, aber Honigdachs ist für die Ewigkeit.
Die Worte werden immer famouser.
Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Das ist doch erst 2.30 Uhr nachmittags.
Bei uns ist fast 11. Naja.
Also auch von mir nochmal vielen Dank für die Arbeit und die geistige den Workload, den ihr da reinsetzt, euch tatsächlich um das Thema zu kümmern und aber auch das jetzt hier mit uns zu besprechen. Ich glaube schon, dass ich habe mich da auch eingelesen, dann habe ich wieder nichts mehr gemacht, dann war es wieder weg. Aber ich habe jetzt einen ganz guten Eindruck vom Stand und ich würde sagen, wenn alle anderen das vergessen, dann heben wir das irgendwann nochmal wieder auf die Agenda und sagen, was ist eigentlich aus dem ganzen Quantenkram geworden? Aber man wird es noch ein bisschen auf jeden Fall in nächster Zeit, so schnell wird es sich nicht totlaufen, das Thema. Und dann müssen wir einfach abwarten, was passiert. Aber ich gehe jetzt hier auch mit einem guten Gefühl raus, dass ich sage, ich kann schlafen heute Nacht. Das ist doch schon mal was. Wenn das nichts ist, Minimumziel erreicht. Okay, dann würde ich sagen, beenden wir es an dieser Stelle. Ist ein bisschen länger geworden, aber ich glaube, ich hatte nicht das Gefühl, dass wir uns in Längen verloren haben. Vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank für die Arbeit. Jonas, danke dir.
Klar, sehr gerne.
Merch, auch an dich nochmal über den Atlantik. Grüße und ein herzliches Danke.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht und ich freue mich schon darauf, wann das in meinem Podcast-App auftaucht hier.
Bald möglichst und ich hoffe, es dauert nicht wieder Dekaden, bis wir uns widersprechen. Jonas, gilt auch für dich. Stefan, du sitzt schon auf der Couch, das finde ich sehr löblich. Du bist jetzt Role Model für uns alle, glaube ich. Also, außer für die, die heute noch arbeiten müssen, weil es erst 2:30 ist.
Ja.
Okay, dann hören wir uns bald wieder. Vielen Dank, schlaft alle gut und arbeitet noch fein. Bis bald.
Ciao.
Ciao.
Macht's gut. Thank you.